So einiges war los am 8. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Bayern trennt sich nur 1:1 von Eintracht Frankfurt. Damit haben wir eine sehr enge Konstellation an der Tabellenspitze. Und Jena gegen Potsdam war eines der Duelle am anderen Ende der Tabelle. Wir werden über alle Partien dieses Spieltags sprechen mit Charlotte Bruch vom Tagesspiegel und Konstantin Eckner, freier Journalist und Kommentator, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass ich hier bekannte Stimmen aus dem Rasenfunk begrüßen darf. Charlotte Bruch ist hier. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch mal wieder bei den Frauen. Ich glaube, das letzte Mal war ich bei der Saisonvorschau.
Ehrlich, ist das schon so lange her?
Gut, jetzt mal Zeit hier.
Ja, aber wirklich. Sehr, sehr schön, dass du hier bist. Und sehr schön, dass bei den Frauen zumindest sein Debüt Konstantin Eckner mal gibt. Hallo Konsti.
Hallo Max, hallo Charlotte. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das ist Debüt quasi nach 10 Jahren Rasenfunk.
Ja, aber wirklich. Zeit wurde es. Zeit wurde es. Und was soll man sagen? Bis auf ein nebliges Spiel konnte man alles auch halbwegs gut analysieren. Aber zu dem Nebelspiel kommen wir gleich noch. Wir wollen tatsächlich beginnen mit dem Spiel am Tabellenende. Potsdam gegen Jena. Das versprach Spannung, denn es hätte eine Art Vorentscheidung geben können in diesem Spiel. Ja, und was soll ich sagen? So viel ist dann leider doch nicht passiert. Potsdam hatte das Gros der Chancen, wobei ich jetzt auch sagen würde, so richtig große Chancen waren es nicht viele. Also einmal läuft Limani Heuschkel davon und trifft nur die Latte. Fischer pariert mal gegen Bonsu. In der Nachspielzeit hat sie einen Freistoß erst im Nachfassen und Kim Schneider schießt nochmal in der 95. Minute über das Tor. Aber das war tatsächlich fast schon alles, was offensiv zu sehen war. Die Turbine hatte die Spielkontrolle und auch mehr Chancen, aber die Chancen waren keine großen. Und deshalb, Charlotte, gibt es eben hier ein 0:0, das Jena ein bisschen mehr hilft und die Turbine aber ärgern dürfte, weil es war ja eins der besseren Spiele in dieser Saison. Wie hast du sie denn gesehen?
Auf jeden Fall auch verbessert. Habe mich gerade gefragt, ob dein Spielfilm jemals so kurz war. Aber
ich wollte ihn jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen.
Sagt auch schon viel über das Spiel aus, aber es war wirklich nicht, es hat nicht viel mehr hergegeben. Und das lag daran, dass Jena mal wieder defensiv gut eingestellt war und das ja sehr gut gemacht hat. Und diesmal aber auch Turbine, womit die Potsdamerinnen ja so ihre Probleme hatten in den letzten Spielen. Also sie waren auf jeden Fall verbessert. Ich glaube, der Trainer Kurt Russ war danach auch zufrieden. Er hat seiner Mannschaft oder seinem Team sogar ein Riesenlob ausgesprochen. Ja,
warum lachst du da so?
Ja, ich meine, wenn man bedenkt, wie sie vorher gespielt haben, dann ist es schon zumindest in der Defensive deutlich verbessert. Aber ich finde, in der Offensive war es schon sehr harmlos. Also sie hatten ein paar mehr Schüsse und, sag mal, 2 gute Chancen. Mhm. Aber sonst hatte das jetzt nicht viel an Kreativität in der Offensive, auch wenig Selbstvertrauen, muss man sagen. Aber ich hatte die Woche mit ihm gesprochen, mit Kurt Russ, und da hatte er schon gesagt, das Ziel ist erstmal ein Punkt. Natürlich würden sie auch einen Sieg nehmen, aber mit einem Punkt wäre man erstmal zufrieden. Aber wenn man das Spiel jetzt gesehen hat, dann würde ich sagen, dass Turbine eigentlich näher dran war am Sieg. Macht Kim Schneider den kurz vor Ende. Mhm. Ja, gehen sie dann mit 3 Punkten raus, die wirklich wichtig gewesen wäre, zumal es ein Heimspiel war. Ja, aber auch der Trainer von Jena, Florian Kästner, war danach sogar auch zufrieden mit dem Punkt und war so, die erste Halbzeit hatten wir unsere Probleme und insgesamt war es ein bisschen glücklich für Jena sogar.
Ja, vor allem Jena muss sich ja wirklich die Frage stellen, wie wollte man denn selber Tore erzielen? Also ich fand vor allem die erste Hälfte richtig schwach. Jena hatte sehr wenige eigene Schüsse, 4 waren es am Ende nur, alle ab der 81. Minute, vorher offensiv quasi nichts zu sehen. Sehr viele Fouls, 20 Fouls hat Jena gespielt. Also das hat mich ehrlich gesagt verwundert, weil ich fand spielerisch Jena in den bisherigen Partien eigentlich interessanter und vor allem solider als Turbine Potsdam, haben sich immer flach hinten rausgespielt, sind eigentlich relativ gut meistens ins Angriffsdrittel gekommen auf irgendeinem Weg, und das war gegen die Turbine gar nicht zu sehen oder fast gar nicht.
Ja, absolut. Eigentlich immer nur, ja, vielleicht zweimal hinten kurz gespielt, kurze Pässe und dann kam schon der lange Ball eigentlich. Meistens auf Reuter über links oder auf Bonsu über rechts. Und dann war es das aber auch, weil die beiden konnten sich dann eigentlich auch wenig durchsetzen. Das kann man dann vielleicht auch Turbine zugute halten. Die haben ja auch ein bisschen verändert gespielt, mit einer, sag mal, Dreierkette mit Ball und Fünferkette gegen den Ball. Zuletzt war das gegen Hoffenheim, ja, war das ja noch so ein 4-4-2, was gar nicht funktioniert hat. Natürlich auch eine andere Qualität in der Offensive von Hoffenheim, aber diese Umstellung hat ihnen auf jeden Fall geholfen. Also ich finde, sie haben, genau, wie du schon gesagt hast, 81. war die erste Chance oder der erste Schuss von Jena. Und bis dahin haben sie auch absolut gar nichts zugelassen. Und das fand ich schon, weil ja auch Jena eigentlich auf 3 Punkte gehen müsste, wenn man gegen Turbine spielt. Also klar, am Ende können sie jetzt zufriedener sein mit dem Punkt, weil sie immer noch vor Turbine stehen und am Ende steigt hier nur einer ab. Aber es war schon wirklich wenig. Also hat mich ein bisschen verwundert, weil die ja durchaus auch ihre schnellen Spielerinnen haben, die man nicht immer nur mit langen Bällen vielleicht einsetzen muss. Ja, aber ja, war wenig dahinter. Also
Ja, ich muss
ja.
sagen, mich hat es wirklich enttäuscht. Also ich wusste dann leider schon, wie das Spiel ausgehen wird, bevor ich es gesehen habe. Aber ich hatte mich da so drauf gefreut. Deswegen war für mich auch klar, das müssen wir als erstes Spiel dieser Sendung besprechen, was eben einfach so wichtig ist, dieses Spiel. Und dann ist das eine so ereignislose erste Hälfte mit 3:0 Schüssen pro Potsdam. Und bei der Turbine habe ich immerhin Spielkontrolle und den Willen, ins Angriffsdrittel zu kommen, gesehen. Und bei Jena ehrlicherweise vor allem halt den Willen, das Tor zu verhindern, was ja auch fair ist, aber es ist halt kein schönes Spiel für neutrale Beobachtende. Und wer weiß, ob man sich darüber noch ärgern wird, je nachdem, wie die weitere Saison verläuft. Wenn du jetzt mit Kurt Russ gesprochen hast, und er hat ja auch, glaube ich, bei dir ein bemerkenswertes Zitat abgegeben, vielleicht kannst du uns das noch kurz alle Hörerinnen und Hörer ins Boot holen. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht?
Also ich wusste schon vor dem Gespräch, dass er, sage ich mal, mit dem Frau oder mit dem Fußball der Frauen bisher nicht so viel zu tun hatte. Also auch nicht in Österreich, in Deutschland. Er hat dann gesagt, jetzt nach den, er ist jetzt, glaube ich, 3 Wochen im Amt, fast 4, hat schon festgestellt, dass die Liga sehr gut ist. Und Turbine so ein bisschen nachhinkt, hat er selber gesagt. Also allen anderen, auch Jena hat er stärker eingeschätzt, glaube ich. Aber genau, insgesamt sagte er, ist ihm halt aufgefallen, dass ja, die Fußballerinnen einfach fehleranfälliger sind als die Fußballer. Was daran liegen könnte, dass die Männer einfach früher schon mehr auf der Wiese gekickt haben. Ja, das war dann schon sehr, hat mich ein bisschen sprachlos gemacht, dass er das so ein bisschen pauschalisiert hat. Weil durchaus Turbine hat ihre. Hat die Probleme schon natürlich im Spielaufbau und auch immer ein paar Ungenauigkeiten, aber das jetzt, sage ich mal, auf alles zu beziehen, ist natürlich ein bisschen Blödsinn. Aber ja, und dafür muss ich sagen, hat es Turbine diesmal im Aufbau gar nicht so schlecht gemacht. Also
Dafür, dass sie so fehleranfällig sind.
hat er gesagt, ja, bei Frauen, da passieren immer Fehler, die siehst du nicht kommen, so ungefähr. Naja.
Weißt du, das Ding ist ja, es gibt ja einen Punkt, über den man sogar diskutieren kann, dass du sagen kannst, wegen der schlechteren Strukturen, in denen eben Mädchen Fußball lernen an den meisten Standorten, kann man vielleicht schon sagen, Passquoten etc. sind vielleicht ein bisschen schlechter. Müsste man jetzt sich auch mal angucken, aber so vom Gefühl her könnte man das vielleicht sagen. Aber halt als Argument zu bringen, die Jungs haben halt schon als Kind auf der Wiese angefangen zu spielen, ja, die Mädchen erst mit der weiterführenden Schule oder was. Also das ist ja,
Ja.
ist interessant. Ich meine, es ist ja schön, dass sowas heutzutage noch autorisiert wird. Normalerweise greifen da ja die Vereine durch und
Ja,
redigieren
ja.
sowas raus aus Interviews. Aber hattest du jetzt den Eindruck, dass das eine unglückliche Formulierung seinerseits war? Weil wenn ich Spielerin von ihm wäre und ich sowas hören würde, weiß ich nicht, wie ich das fände.
Den Gedanken hatte ich auch. Ich habe mir gedacht, ja, was denken die Spielerinnen, falls sie das jetzt lesen oder hören? Weil er hat es schon so ein bisschen ausgeführt, auch meinte irgendwie, die Männer sind ja auch vielleicht früher im Verein und spielen da mehr. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wenig er an Kontakt hatte vorher mit dem Fußball in Österreich von Frauen. Also das ist ja in Österreich nicht anders als in Deutschland, da spielen alle so früh, wie sie wollen. Ja, also ich würde sagen, er hat es war ein bisschen unglücklich formuliert, aber er hat es zu sehr ausgeführt, als ob es jetzt aus Versehen war, sage ich mal. Genau. Aber er war insgesamt, hat er auch viel darüber gesprochen, dass jetzt bei Turbine vielleicht auch diese Fehleranfälligkeit zum Beispiel explizit bei ihm da ist, war einfach das Selbstvertrauen sehr fehlt. Also er hat sehr viel davon gesprochen, dass die einfach mental wirklich jetzt am Boden waren nach diesem 0-6 gegen Hoffenheim und er die erstmal richtig wieder aufbauen musste. Und ja, das hat man auch dem Spiel angemerkt, zum Beispiel in der Offensive, muss ich sagen. Also ich finde, hinten raus haben sie durchaus mutig gespielt, haben es ja auch oft flach versucht zu lösen. Aber in der Offensive war es dann immer so, sie hatten dann immer Limani oft so ein bisschen oder hatten mal einen Durchbruch oder auch über die linke Seite. Und dann fehlte immer so die Anschlussaktion. Also dann ist natürlich auch eine schlechte Strafraumbesetzung gewesen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Mut nicht da ist, so weit rauszurücken. Aber auch die Außen, das wurde dann immer wieder abgedreht, wieder hinten rumgespielt. Also einfach sehr wenige Torraumszenen. Ja.
Das ist eigentlich faszinierend, dass dieses Spiel zwischen zwei Aufsteigern genauso aussah wie viele Turbinespiele in der Vorsaison, als man Minimalistenfußball gespielt hat, mit den 8 Spielen in Folge oder so, als Fischer mal kein Tor gefressen hat, weil da gab es auch viele, viele Spiele, wo es vielleicht 3 Torchancen gab in Halbzeit 1. Und die Strafraumbesetzung war ja damals auch nicht so gut. Ich meine, von der Grundformation her war es ja ähnlich, wobei damals in der zweiten Liga hat man ja mit eigentlich einem breiten Dreieraufbau gespielt und nicht mit einer klassischen Fünferkette. Hat natürlich auch Adrian Jordan als richtiges Athletikmonster auf entweder links oder rechts, ja eigentlich egal gewesen zuweilen. Aber das fand ich zumindest als Parallele ganz gut, obwohl natürlich jetzt ein anderer Trainer da ist. Aber die Parallelen waren zumindest da. Die Torungefährlichkeit war ja schon in der zweiten Liga ein großes Problem. Und die mangelnde Strafraumbesetzung auch. Nur jetzt war es natürlich nochmal eklatant schwieriger, da irgendwas zu erreichen. Da hat wenigstens dann irgendein Fernschuss von Hahn oder so mal ein Topspiel entschieden, wegen HSV zum Beispiel, was du jetzt natürlich auch nicht mehr hast. Also deshalb hat mich zumindest an einige Spiele im Carly letztes Jahr erinnert. So ein bisschen zumindest in Ansätzen. Nur da ging es eben dann meistens 1-0 aus.
Ja, das stimmt. Und ja. Sie haben auch viele Verletzte, ne? So, Bianca Schmidt ist ja zwischendurch zurückgekommen, hat sich direkt verletzt. Die ist vielleicht nochmal für ein Tor gut, aber ja, gerade fehlt da auch so jemand, der irgendwie. Ja, aber es fehlt doch überhaupt, muss man sagen, daran, dass man sich Chancen herausspielt. Also.
Es ist halt insofern schade aus Sicht der Turbine, weil in dem Spiel gegen Jena wirklich was gegangen wäre. Weil Jena keinen guten Tag erwischt hat, weil Jena seine Stärken nur in Auszügen aufs Feld gebracht hat. Und ja, die haben im Strafraum selber dann gut verteidigt, aber wenn du hinter die Kette gekommen bist, hast du zum Beispiel gesehen, Heuschkel Ticken langsamer als Grinchenko, als Limani. Kein Zufall, dass sie ihr da wegläuft bei diesem Lattenschuss. Auch Hahn hat es immer wieder geschafft, reinzukommen. Julewitsch hatte richtige Probleme auf ihrer Position. Und du hättest eigentlich auch mit Ito als Sechserin und eben dann Krawczyk und Hahn, hättest du eigentlich auch ganz gut ins Zentrum reinspielen können. Aber stattdessen hat die Turbine sich immer wieder auf den Flügel drängen lassen. Da passiert natürlich auch weniger, wenn du den Ball verlierst. Also vielleicht wollte man da sogar auch hin aus Sicherheitsdenken heraus. Du hast das Mentale ja angesprochen. Aber das ist, glaube ich, das, was ich aus Potsdamer Sicht da mitnehmen würde. Da war was drin in diesem Spiel, ohne dass man jetzt irgendwie 1500 Großchancen hatte. Aber Jena, fand ich, hatte keinen guten Tag. Dass Jena es dann trotzdem schafft, in dieses Spiel irgendwie dann doch noch zurückzukehren und seine Chancen zu haben. Und Jena hätte ja hier sogar 1-0 noch gewinnen können. Das sagt, glaube ich, mehr über Jena als über Potsdam, weil dass die halt Chancen zulassen, das ist so, das wird wahrscheinlich auch immer so sein in dieser Saison noch. Aber das war so ein bisschen das Fazit, was ich dann hatte hinten raus. Und dementsprechend hat dann die Umstellung geklappt. Man war stabiler. Ob man sich jetzt aber über dieses Spiel dann das Selbstvertrauen für die zukünftigen Aufgaben geholt hat, weiß ich nicht, das wird sich noch zeigen müssen. Und ob Kurt Rus dafür wirklich der Richtige ist, also ich will jetzt nicht alles an diesem einen Zitat aufhängen, aber glücklich ist es nicht formuliert gewesen.
Nee.
Okay. Also Potsdam bleibt damit bei einem Punkt und hat weiter kein geschossenes Tor, auch nach 8 Spielen. Tordifferenz 0-25. Es geht jetzt dann nach Leverkusen und zwar gleich zweimal. Einmal in der Liga, dann noch gegen Wolfsburg und dann nochmal im DFB-Pokal. Also dreimal auswärts, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Köln spielen wird, der aktuell auch nur einen Punkt von Potsdam entfernt ist. Also das wird dann das nächste sehr, sehr wichtige Heimspiel für die Turbine. Für Jena sieht die Situation wie folgt aus. 3 Punkte hat man jetzt, nachdem man das das dritte Unentschieden geholt hat, auch mit 3 erzielten Toren. Also schöner Ein-Punkte-Schnitt pro Tor. Für Jena geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Werder Bremen, dann spielt man beim FC Bayern und im DFB-Pokal beim Hamburger SV. Und mit dem FC Bayern sind wir dann auch bei der nächsten Partie, über die wir sprechen wollen. Das ist das Spiel, was wir quasi bis kurz vor dieser Aufnahme gesehen haben oder nicht gesehen haben. Irgendwann wurde es sehr neblig und auch schwierig zu analysieren. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Und es ging spektakulär los. Mit einem tollen langen Pass bringen die Bayern Dallmann im Ballbesitz. Sie wird vom Ball getrennt, aber Seidler erobert ihn zurück und legt den per Hacke nach innen. Am Ende flankt Gwin und trifft Sarah Dorsun von hinten an der leicht angewickelten Ellbogen, würde ich sagen. Sehr, sehr unglücklich, aber da kann man Strafstoß pfeifen. Das macht Rim Hussein in dieser Szene auch. Und dann passiert aber etwas, was wir gar nicht so oft gesehen haben. Georgia Stanway verschießt diesen Strafstoß. Stina Johannes pariert ihn sehr gut und auch der Nachschuss geht weit über das Tor. Das heißt, Bayern lässt diese Chance liegen. Später gibt es noch einen Schuss von Harder, der knapp gegen das Tor geht, neben das Tor geht und in der 34. Minute fällt dann allerdings doch der Treffer und wir machen die Bayern in vielen Spielen ihr 1:0 genau richtig nach Standardsituationen. In dem Fall war es eine Ecke von Bühl, bei der Harder am zweiten Pfosten durchläuft, Anjomi und Freigang verfolgen sie nicht so wirklich. Sie kann freistehend einköpfen zum 1:0. In der zweiten Hälfte vergibt Schädler eine sehr gute Chance und schießt über das Tor, während der Nebel immer weiter ins Stadion zieht und ab jetzt wird es dann eben schwieriger, Details zu erkennen, vor allem wenn sie auf der kameraentfernten Spielfeldseite stattgefunden haben. Man konnte erkennen, dass Vigus dort hier gerade noch Freigang bei einer Szene abgrätscht, Bühl einmal nach innen zieht und schießt, aber Stina Johannes pariert und dann konnte man einen der seltenen Fehler von Glodis Perla Vigus dort hier sehen. In der 68. Minute gibt es einen langen Ball auf Anjomi und Vigus dort hier verschätzt sich im Grunde komplett und dadurch hat Anjomi dann einen Meter Vorsprung vor ihr. Sie zieht nach innen und verwandelt dann auch sehr schön gegen Ina Mahmutovic, die immer noch nach Mandel-OP ausgefallene Maler Groß ersetzt hat. Also 1:1. Und danach, wer einen Sturmlauf des FC Bayern erwartet hat, der oder die wurde enttäuscht. Gwin bekam noch einen Schlag von Kleinherrn ins Gesicht und musste ausgewechselt werden. Aus dem fälligen Freistoß wird aber auch nichts. Prasnica schießt in der 95. Minute nochmal ins Außennetz. Und dann, Konstantin, ist dieses Spiel vorbei und wir haben die perfekte Konstellation aus Ligasicht. Wir haben eine Punkteteilung, damit hat jetzt Bayern 19 Punkte, Wolfsburg 19 Punkte, Frankfurt 17 Punkte, Leverkusen 17 Punkte und zwischen Wolfsburg und Bayern liegt nur ein Türchen. Mit Blick auf dieses Spiel, Bayern gegen Frankfurt, hältst du das Ergebnis für verdient?
Und Wolfsburg hatte eindeutig noch Chancen, um auch die Tabellenführung einzufahren. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen gegen den Sportclub. Fand ich das verdient oder nicht? Also eigentlich war natürlich Bayern schon besser. Insgesamt bessere Spieleinlage, guter Aufbau über Stanway als erste Anspielstation, teilweise in die zweite Linie hinein. Gab auch ein paar Situationen, da hat es mir wirklich sehr gut gefallen, wie Bayern das Pressing der Frankfurterin aufgelöst hat, de facto. Also gerade Stanway hat das ein paar Mal gemacht, mit dem Rücken zu Freigang zum Beispiel. Also dann intelligenten Pass dann zum Beispiel rüber auf die rechte Innenverteidigung, also Vikos Totisch gespielt. Und insofern, die Bayern schon mit der besseren Spielanlage. Frankfurt mit aber mehr Potenzial, was sie nicht abgerufen haben aus meiner Sicht. Die spielen ja quasi häufiger, das machen sie auch nicht zum ersten Mal, mit so einer Art brasilianischen Raute. Also eine leicht verzogene Raute, ja, Freigang ist ja halb rechts, also eine brasilianische Raute, aber ein bisschen zu breit aus meiner Sicht. Sie trauen sich da nicht voll zu committen und eine engere Raute zu spielen, um etwas mehr Raumkontrolle in der Mitte zu haben, denn es wäre theoretisch möglich, aber dann ist immer so ein bisschen der Hang dazu, doch, ich sag mal, geometrisch gedacht, etwas mehr das Feld breiter zu besetzen, weil natürlich, wenn ich da voll committe und eine enge Raute spiele, habe ich immer... Also kann natürlich auch komplett in die Hose gehen, ne? Gerade in so einem Spiel, gerade gegen Bayern. Gerade weil dann eben ja doch der ein oder andere Ball durchkommt, vielleicht auch ein bisschen unsicherer werde und das hat man ja auch gesehen. Aber ja, deshalb, ich bleibe mal bei einem Jein. Eigentlich hätte Bayern gewinnen müssen. Hatte die bessere Spielanlage insgesamt. Hatte auch wieder bei den Standardsituationen ein paar gute Aktionen. Beim Tor zum Beispiel sagst du, dass Pernille Harder nur durchläuft und nicht verfolgt wird. Eigentlich glaube ich, dass Vigos Totisch oder Vigos Totir, wie man es in Deutschland dann sagt, dass die kontaktlos quasi Anjomi geblockt hat. Denn die stand genau im Weg. Die hat keinen Block gesetzt, Körper, also körperbetont oder durch einen Körperkontakt, aber die hat sie kontaktlos geblockt quasi, hat ihr den Weg versperrt. Deshalb kam sie dann als eins gegen eins Gegenspielerin gegen die andere Mittelstürmerin nicht hinterher. Und das war eigentlich schon ganz gut gemacht vom Schema her. Und natürlich war perfekt getarnter Eckball. Aktion dann zum 1-1 hat dann Anyomi schon wieder in Richtung MVP-Race für unseren Spieltag gebracht, zumindest aus meiner Sicht. Weil, ja, ich weiß, Vikos Tsotsis verschätzt sich minimal oder relativ stark, aber wie sie es verändert hat, war schon relativ gut. Aber ich sehe, bei Frankfurt habe ich einfach mehr Potenzial gesehen. Es war wieder leicht underwhelming, wenn man so insgesamt drauf schaut auf die Leistung, weil ich sehe da in der Spielanlage einfach mehr Möglichkeiten, wenn man ein bisschen mehr committed zur Raute, also ein bisschen mehr oder zum kompakten Vierer-Mittelfeld de facto, was es ja dann am Ende sein soll, immer wieder. Und das macht man eben dann doch nicht so ganz. Und deshalb ist man immer so halbgar. Und auch beim Pressing zum Beispiel, es gab gute Ansätze, aber ich sage, Stanway kann immer wieder rausspielen, weil das Nachschieben nicht mit der letzten Konsequenz passiert. Und dann, wenn ich eine super Technikerin habe auf der 6, die sehr gutes Umschauverhalten hat, kann die dann immer wieder genau eruieren vor der Ballannahme, wie sie quasi in die Breite spielt raus, um das Pressing komplett ins Leere laufen zu lassen. Weil denn direkt vor dem 1-0 von den Bayern hat nämlich Stanway einmal den Ball direkt rausgespielt auf die rechte Innenverteidigerin. Und dann ging der Angriff weiter, da war einfach eine Abseitsposition. Aber das hätte auch direkt auch ein Führungstreffer sein können, weil es einfach so gut aufgelöst war und plötzlich waren 4 bis 5 Frankfurterinnen im Nichts. De facto. Also deshalb, ich sag mal, Bayern etwas unverdient 1-1, wobei ich auch dazu sagen muss, zweite Halbzeit, ich konnte ungefähr 20% davon analysieren, weil ich manchmal nicht ganz genau wusste, wo der Ball ist und manchmal nicht ganz genau wusste, wer Ballbesitz ist zuweilen.
Ja, bei Blue Sky hat jemand sehr treffend geschrieben, es wäre jetzt sehr passend, wenn Barbara Dunst treffen würde. Das fand ich sehr schön. Charlotte, wie haben dir beide Teams gefallen?
Ja, ähnlich wie Konstantin. Also, ja, hat schon viel gesagt. Also, ich finde, am Ende kann Frankfurt auf jeden Fall glücklicher sein mit dem Punkt. Wenn man Nico Anautis auch hat jubeln hören danach. Und er hat ja auch sehr viele defensive Spielerinnen am Ende eingewechselt für Offensive. Also, der wollte dieses Unentschieden auf jeden Fall halten. Und ich war ein bisschen überrascht, dass Bayern dann wirklich diese Schlussoffensive nicht mehr gestartet hat. Also, ich dachte, eigentlich schön zu Hause, da ist man auf jeden Fall. Ja, möchte man um alles oder um jeden Preis hier irgendwie den Sieg holen und 3 Punkte, um sich klar diese Tabellenspitze zu sichern. Ja, also ich finde, Frankfurt hatte, wie schon gesagt, immer wieder gute Ansätze, also immer wieder auch gute Ballgewinne, vor allem durch Reuteler, finde ich. Die hatte gutes Timing oder hat es gut antizipiert. Und dann haben sie es immer so ein bisschen zu ungenau ausgespielt. Also diese Chance durch Freigang zum Beispiel, die entsteht auch aus dem Ballgewinn von Reuteler, meine ich, wo Vigus Dotti dann so gut abgrätscht. Genau, da haben sie es dann mal richtig gut gemacht, aber das war halt noch zu selten und der Raum wäre schon da gewesen. Auf der anderen Seite aber auch, ich finde, Schiedler hat ein gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also die hat ja sogar mal von Anfang an jetzt gespielt. Ich glaube, letztes Mal habt ihr noch darüber gesprochen, dass sie wenig Einsatzzeit bekommen hat in letzter Zeit. Ich finde, sie hat es gut gemacht. Sie hat sehr variabel gespielt. Also die hat sich mal fallen lassen. Da gab es ein richtig gutes Zuspiel von ihr auf Dallmann. Dallmann nimmt den auch technisch sehr sehenswert runter. Genau, also ich finde, Bayern hat noch ein bisschen, also die hatten ja deutlich mehr, sage ich mal, aussichtsreiche Positionen, sind auch nicht immer zum Abschluss gekommen. Einmal oder zweimal, glaube ich, sogar braucht Bühl zu lange. Einmal kann Harder schießen und legt rüber. Also ja, obwohl sie schon öfter zumindest als Frankfurt aufs Tor geschossen haben, haben sie trotzdem noch so ein paar Gelegenheiten ausgelassen, so ein bisschen, also so richtig torgefährlich zu werden. Und genau, letztlich ist es eigentlich, finde ich, vom Spielverlauf her, ist ein Punkt zu wenig für Bayern. Und daher hätte ich vor allem in den letzten Minuten mehr erwartet, zumal Krasnika den ja durchaus nochmal gefährlich aufs Tor bringt. Und wenn es ganz schlecht läuft, gehst du da mit einer Niederlage raus. Ja, aber tatsächlich in der zweiten Halbzeit war nicht mehr so richtig viel zu sehen über die eine Seite.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also bei Frankfurt muss ich sagen, ich glaube, da ist man ganz gut weggekommen, dass du mit so einem dann doch sehr defensiv gedachten Fußball, der aber dann defensiv gar nicht immer gut ausgeführt ist. Also wie oft musste Sarah Dorsun in letzter Sekunde noch retten? Und das hat sie ja auch sehr oft sehr gut gemacht. Aber darauf sich zu verlassen, halte ich für mutig, egal wie stark man Sarah Dorsun einschätzt. Also dass man da mit 7 Schüssen dann mit einem Tor und einem Punkt rausgeht, Das ist natürlich eine Qualität, die Eintracht Frankfurt hat. Fand ich aber insgesamt überraschend, weil ich es eben auch so gesehen habe, wie Konstantin es beschrieben hat, dass die Pressing-Versuche, die man gemacht hat, relativ einfach überspielt werden konnten. Also die Ecke zum Beispiel, die zum 1:0 führt, die resultiert auch aus einem eigentlich riskanten Pass von Georgia Stanway. Da spielt sie einmal vom linken Flügel auf den rechten Flügel und der ist ein bisschen zu kurz, aber Bayern kann den sichern und dann gibt es eben den tiefen Pass auf Sadra Zilvas, glaube ich, die wird geblockt. So kommt die Ecke und dann fällt das 1:0. Aber eben genau dieses Seitwärtsverschieben, das hat Bayern immer wieder gut gemacht. Das war auch dieser Pass von Schädler. Der kam vom rechten Flügel ins Zentrum auf Daimann, den sie so gut angenommen hat. Also da hat Bayern eigentlich Eintracht Frankfurt immer wieder erwischt. Und selbst in der Offensive hatte aber die SGE wenig zu bieten. Deswegen glaube ich, das ist nicht unverdient, weil man sehr gut verteidigt hat, diesen Punkt mitzunehmen. Aus der Offensive musste man aber ein bisschen Glück haben, meiner Meinung nach, dass hier dann wirklich ein Treffer bei rauskommt. Und auf der anderen Seite hast du beim FC Bayern wieder was gesehen, was wir jetzt schon häufiger beobachten konnten, nicht nur in der Saison. Wenn sie aus ihrem Rhythmus kommen, aus welchem Grund auch immer, das kann durch ein Gegentor sein, durch eine Fehlentscheidung der Schiedsrichterin oder einfach, weil die Gegnerinnen auf einmal hochpressen und vorher nur gewartet haben, dann tun sie sich schwer damit, da wieder reinzukommen, in ihre Ballzirkulation. Dann kommen Ungenauigkeiten mit rein, eine Müdigkeit siehst du dann auch, dann gibt es Ballverluste, die untypisch sind. Entscheidungen werden falsch getroffen, also Pernille Harder zieht schräg in den Strafraum rein und entweder sie legt den Ball so rüber, dass Clara Bühl mit einem Kontakt direkt schießen kann, dann ist das eine sehr, sehr große Chance, oder sie schießt selber, dann ist es eine mittelgroße Chance. Aber was sie eben nicht machen sollte, ist in den Rücken von Clara Bühl quer zu legen, denn dann ist es nämlich keine Chance und landet auch nicht auf dem Chancenzettel letztlich. Und das hatte Bayern jetzt schon häufiger. Ich glaube, da kann man ganz viele Erklärungsansätze für finden. Verletzungen, Spielbelastung. Vielleicht auch rächt sich dann manchmal, dass zum Beispiel Lea Schüller dann eingewechselt wird. Und ich aber schon den Eindruck habe, die braucht auch manchmal so ein paar Minuten, um ins Spiel reinzukommen. Ist jetzt für mich nicht die Spielerin, so die klassische Spielerin, die sofort da ist nach ihrer Einwechslung. Also Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Sydney Lohmann, bei der ist es anders. Die kommt rein, du hast das Gefühl, ja, die stand schon 70 Minuten auf dem Feld, weil die sofort eingebunden ist. Und so hat sich dann, glaube ich, Bayern da auch selber so ein bisschen Bein gestellt. Und dann ist es letztlich eine gerechte Punkteteilung, weil Bayern nicht in der Lage war, nachzulegen, weil es war noch genug Zeit nach diesem 1:1. Es gab aber sehr wenige Schüsse, also 68. Minute fällt der Ausgleich. Da kannst du schon noch ein Tor machen, du kannst natürlich auch einen Strafstoß verwandeln. Ja, und für die Liga ist es ja nicht schlecht. Gibt es noch das was, stimmt. Was ihr ergänzen wollt zu diesem Spiel?
Einen Gedanken hatte ich noch und ich würde gerne wissen, wie ihr das seht. Ich war ein bisschen überrascht, dass Elisa Senz so gar nicht gespielt hat. Also sie wurde am Ende eingewechselt für 2 Minuten, wurde ja schon im letzten Spiel, glaube ich, zur Halbzeit rausgenommen. Und ich finde, Bayern hatte vor allem in der zweiten Halbzeit dann doch so die Ballhoheit oder also im Mittelfeld, so in diesem Zentrum. Und da habe ich manchmal so das Gefühl gehabt, dass Lisanne Greve hat es gut gemacht, aber es war immer so, sie musste dann quasi die Bälle im Aufbau vor allem irgendwie gut verteilen, immer wieder festmachen. Und da habe ich gedacht, hätte so eine Lisa Sens vielleicht auch sogar gut getan für diesen Übergangsbereich. Aber ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich habe mich auch gewundert. Ich würde vermuten, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Interviews danach sehen können, weil wir haben ja direkt mit der Sendung angefangen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht Belastungssteuerung ist. Also die haben einfach schon alle sehr viele Spiele in den Knochen. Und manchen merkst du es ja auch an. Also Beispiel, schaut euch einfach nur mal alle Standards von Caro Simon nacheinander an. Die waren einfach nicht gut. Und das ist aber untypisch für sie. Oder auch Clara Bühl, obwohl sie ja viele Dinge auch gut gemacht hat. Und so hast du es, finde ich, auf Frankfurter Seite auch gesehen. Auch Laura Freigang, ja, kaum zu sehen. Also hatte wenige Momente. Sind auch nicht die Spiele, in denen sie glänzt, außer man kommt ständig in Kontersituationen rein. Auch Pia-Sophie Wolter hatte wirklich Probleme. Auf der anderen Seite Nina Lürsen viel stabiler. Also vielleicht hängt das damit zusammen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wir werden es genau beobachten und wir freuen uns aber natürlich aus neutraler Sicht natürlich über eine sehr, sehr enge Tabellenspitze. Für den FC Bayern geht es jetzt dann ins Auswärtsspiel zum SC Freiburg. Der SC hat schon 5000 Tickets für dieses Spiel verkauft. Danach ein Heimspiel gegen Vålerenga, gegen Jena und dann geht es nochmal gegen Vålerenga und nochmal gegen den SC Freiburg. Also so ein bisschen, bis auf Jena hat man jetzt nur dieselben Gegnerinnen in der Zukunft. Punktgleich ist man jetzt mit dem VfL Wolfsburg, nachdem man jetzt auch 6 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu verzeichnen hat. Und für Eintracht Frankfurt, die jetzt überholt werden von Wolfsburg, auf Rang 3 abrutschen, geht's weiter im Heimspiel gegen den 1. FC Köln, bevor man zur TSG aus Hoffenheim reist und dann im DFB-Pokal an der Alten Försterei spielen darf bei Union Berlin. Und dann würde ich sagen, reden wir doch an der Stelle mal über das Spiel, das den VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 2 und zur Punktgleichheit und Tordifferenzgleichheit mit dem FC Bayern gebracht hat. Das fand in Wolfsburg statt und Gegner war der SC Freiburg. Und beim SC, da debütierte Rebecca Adamczyk für die erkrankte Raffaela Borggräfe. Und die stand auch relativ häufig im Mittelpunkt. Erst spielt Wolfsburg einen Konter nach Ecke, Freiburg nicht aus, dann schießt Kempe nach einer Ecke über das Tor und in der 18. Minute fällt allerdings dann das 1:0 für die Gastgeberin. Bernstein geht nach einem Superpass von Brandt ins Dribbling. Karl orientiert sich falsch, wird ausgedribbelt, Bernstein legt auf Hut und die erzielt das 1:0. Cora Sikay schießt aus 20 Metern knapp über das Tor und noch in der ersten Hälfte fehlt das 0:2 aus Sicht des SC. Ohne viel Gegnerinnendruck kann sich Wolfsburg vom Aufbaudrittel bis in die Offensive durchspielen. Am Ende flankt Brandt mit viel Platz gegen Stegemann nach innen und findet Popp, die ins leere Tor schießen kann, weil Adamczyk noch versucht hatte, die Flanke abzufangen, aber nicht hingekommen war. Die Entscheidung war wahrscheinlich trotzdem richtig, weil Popp hätte eben, also war ungedeckt, die hat den freien Schuss bekommen. In der zweiten Hälfte muss Frohms direkt nach Wiederanpfiff gegen Sikay parieren, macht sie auch sehr gut. Kurz danach pariert dann Adamczyk super im 1-gegen-1 mit Bärenstein, aber in der 51. Minute trifft die dann doch. Bärenstein bekommt von Minge den Ball und kann schießen und trifft mit einem super Schuss in den Winkel und wieder war Lisa Karl nicht nah genug an Bärenstein dran. So fällt dieser dritte Treffer. Dann gibt es eine schöne Geschichte, hat auch Nico Schneck nach dem Spiel nochmal betont. Merit Felde kehrt nach Babypause zurück aufs Spielfeld. Adamczyk darf noch ein paar Paraden zeigen, gegen Brandt zweimal, gegen Alex Popp. Chantal Hagel trifft nur die Latte. Blomqvist bekommt aus kürzester Distanz den Ball nicht aufs Tor. Und dann ist aber Schluss und da hatten wir jetzt aber die ganzen Chancen, die Konstantin vorhin schon angesprochen hat, mit denen Wolfsburg in der Rückschau hätte an Bayern vorbeiziehen können, aber das wird sie jetzt wahrscheinlich nicht so sehr ärgern. Immerhin hat man die Punktgleichheit erreicht. Also Charlotte, wenn wir auf dieses Spiel blicken, was war das für eins? Wie haben dir beide gefallen?
Ich glaube, da musst du Konstantin fragen.
Konstantin, wenn wir auf dieses Spiel blicken.
Mal dieses Spiel blicken. Soll ich erst mit dem Negativen anfangen? Ich fange mal mit dem Interessanten aus taktischer Sicht an. Also Wolfsburg, wie man es auch häufig kennt, ja, dieses etwas, sag mal, kondensierte Pressing, nenne ich es mal. Sie pressen ja gerne so aus einer kompakten Formation heraus nach außen, wollen den Gegner raustreiben, um ihn festzunageln an den Seitenlinien, was auch ganz gut funktioniert hat. Wobei Freiburg gerade in der Anfangsphase, als sie noch sehr frisch waren, es oft geschafft haben, schnell rauszuspielen. Und was auch in Ansätzen gut funktioniert hat, ich schaue mal erst ein bisschen auf den, sagen wir mal, quasi Underdog, wobei jetzt bei dem Spiel, also es war jetzt nicht, die Machtverhältnisse nicht so eklatant, dass ich jetzt vom Underdog spreche, aber Freiburg natürlich trotzdem leichter Außenseiter. Was sie am Anfang gut gemacht haben, war quasi in dieser, im Übergang, im Spielaufbau, dann immer mal die Lücken hinter Hut zu bespielen, weil die natürlich relativ hoch stand und auch nicht immer direkt zurückgegangen ist, sondern natürlich erstmal ein bisschen committed hat in Richtung hohem Pressing. Das haben sie anfangs gut gemacht, Freiburg, hat sich dann einfach mit der Zeit irgendwie nicht so richtig ausgegangen. Also es war so ein Spiel, in dem Freiburg in den ersten 15 Minuten so aussah, als könnte man hier eine gute Partie spielen und dann einfach mit der Zeit durch individuelle Fehler, durch eine problematische Endverteidigung aus meiner Sicht und durch unzureichendes 1-gegen-1 Verhalten man einfach auf die Verliererstraße kam, was jetzt nicht im Endeffekt so überraschend war. Also gerade auch Endverteidigung immer wieder natürlich ein Problem. Du schiebst mit dieser Viererkette sehr weit zu Ball, deshalb auch beim 3-0. Ne? Also ich meine, der Pass kommt eben raus, weil er einfach die Viererkette komplett zur Seite schiebt. Bisschen überschiebt aus meiner Sicht auch, aber das eben immer wieder passiert. Beim 2-0, Brandt hat relativ viel Freiraum gegen Stegemann. Kommt nicht mal richtig ins 1-gegen-1, zieht einfach vorbei, weil du eben da auch keine richtige Absicherung hast, weil keine Staffelung da ist, weil du einfach ein 1-gegen-1 dann am Ende hast aus Sicht von Freiburg und weil du das eigentlich in der Situation schwerlich gewinnen kannst. Also sprich, die offensive Qualität von Wolfsburg hat sich durchgesetzt. Ja, Freiburg hat es am Anfang ganz gut gemacht, das Pressing von Wolfsburg zu negieren. Schwierig immer, wenn beide Städte mit Burg am Ende enden. Das finde ich immer ein bisschen verwirrend im Sprechen.
Das ist fast so, als würden beide Gäste mit C beginnen und man schreibt sich nur ein C neben das Spiel, um zu markieren, wer was gesehen hat.
Ah! Ja. Alles klar. Na dann.
So.
Okay, da haben wir es jetzt auch, haben wir das auch noch aufgelöst. Deshalb ist es aus meiner Sicht eben, abgesehen davon, hat es eigentlich Freiburg ganz gut gemacht, dieses Pressing ein bisschen zum Spielen, aber es hat eben am Ende nicht gereicht und das ist jetzt auch, wie gesagt, kein Drama. Ich fand die Vorlage zum 1-0 von Bernstein war super. Also der Cut gegen 2 muss man erstmal so machen. Gab an diesem Spieltag andere Situationen, da haben es Spielerinnen versucht und nicht geschafft. Und der Cut war so krass und so dynamisch. Deshalb auch eine der Aktionen des Spiels oder des Spieltags. Und insofern, ja, aus Freiburger Sicht, vielleicht kann man einmal was Positives mitnehmen. Man hat eine junge 19-jährige Torhüterin reingebracht, die direkt auch zum Beispiel im Kicker oder so direkt benannt wurde als Heldin des Spiels. Also dank ihr ist es nicht höher ausgefallen. Aber auf der negativen Seite aus Sicht des Sportclubs natürlich okay. Es hätte auch höher ausfallen können. Und man muss aber dann auch, glaube ich, realistisch betrachten, wie groß die individuelle Diskrepanz ist zwischen eigener Defensive und einem der besten Angriffe, die man so finden kann in Zentraleuropa. Und insofern, ja, ist es dann so gekommen, wie es kommen musste. Ich sag mal so aus Wolfsburger Sicht, vielleicht aus Positive, man ist ja nicht gestolpert. Denn man hat auch einige Chancen liegen lassen, aber hat eben nicht alle Chancen liegen lassen. Weil es gab auch schon andere Spiele, auch vom VfL, wo man mehr hat liegen lassen und am Ende ein bisschen depperten Auszeichen raus.
Das ist allerdings wahr. Am Ende 3,8 Expected Goals zu 0,8. Ja. Das zeigt schon quasi die Überlegenheit. Ich muss sagen, also, dass Freiburg hier individuell unterlegen ist, das ist ja klar. Das konnte man auch nicht anders erwarten. Ich muss sagen, zwei Dinge haben mich aber dann doch aus Freiburger Sicht etwas gestört. Das eine ist, dass man sich hin und wieder schon ein bisschen leicht hat ausspielen lassen in der letzten Kette. Ich bleibe dabei, dass ich finde, dass die letzte Reihe von Freiburg zu oft individuell einfach auch taktische Fehler macht. Da wird die falsche Seite zugemacht, der Weg zum Tor ist auf einmal offen. Der Cut ist auch deshalb möglich, weil sich zwei Spielerinnen auf die eine Seite committen und deswegen Bernstein so nochmal nach innen ziehen kann. Das sieht man aber natürlich in so einem Spiel deutlicher und dann ist es auch, da muss man es wirklich in Klammern setzen, weil wenn eine Jule Brandt da durch drei Spielerinnen durchdribbelt, das kann halt eben auch Jule Brandt und viele andere nicht. Was mich dann aber noch ein bisschen mehr verwundert hat, war, wie es Phasen gab im Spiel, in denen der SC Freiburg keinerlei Zugriff hatte. Deswegen habe ich das auch so betont vor dem 0-2, dass da keine einzige Wolfsburgerin Gegnerin Druck hatte. Und die kommen aus der eigenen Hälfte bis in den gegnerischen Strafraum, wo sie das Tor erzielen. Und ich fand, da gab es Phasen, also im Großen und Ganzen hat das Freiburg gut gemacht, aber es gab Phasen, in denen die Freiburgerinnen auf dem Feld standen, aber nicht in den richtigen Positionen. Und dann hat Freiburg da eiskalt durchgespielt, da gab es riesige Lücken, dann sind sie, Wolfsburg musste ja nicht mal irgendwie seinen Joker ziehen, dass sie irgendwie jemanden in den Zehnerraum gezogen hätten und die dann da aufgedreht hätte, sondern sie haben das ganz simpel von hinten nach vorne durchgespielt und waren dann am oder im gegnerischen Strafraum. Und das kann dir zwar auch mal passieren, aber das hat mich gewundert, weil da hätte ich vom SC Freiburg mehr erwartet, weil Wolfsburg eigentlich auch nichts Überraschendes gemacht hat, also jetzt taktischer Natur. Wolfsburg hat sein Wolfsburg-Spiel gespielt, damit gewinnt Wolfsburg in der Regel natürlich gegen Freiburg, aber ich finde, also Adamczyk hat ihn wirklich verhindert, dass wir hier über 0-5 oder so reden. Und dann, glaube ich, wäre man auch ein bisschen strenger mit Freiburg, weil so kann man noch sagen, Mensch, es gab ja noch die Chancen und Zika hätte ja das 1-2 machen können. Stimmt alles, aber man hat eigentlich auch Chancen für mehr Tore noch zugelassen. Und das fand ich, ja, zumindest erwähnenswert, ohne dass man es jetzt dramatisieren muss. Glaubst du denn auf Seite des VfL Wolfsburg, dass jetzt alles wieder gut ist? Also Tomi Stroth hat nach dem Spiel gesagt, ein 3-0-Sieg und das 4-0 in Folge, das sind Dinge, die mir extrem gefallen, weil sie eine gewisse Stabilität mit sich bringen. War denn Wolfsburg wirklich so stabil?
Oh, war schon teilweise noch anfällig. Also es gab ein, zwei lange Bälle oder ein, zwei Umschaltmomente, also offensive Umschaltmomente vom SC, in denen Wolfsburg immer noch ausgehebelt werden konnte. Und dann stellst du dir vor, okay, das wäre jetzt nicht Wolfsburg, sonst wäre jetzt eben die Roma oder Lyon oder wir haben ein paar, schon ein bisschen Anschauungsmaterial, wer auch immer. Also eben Teams mit noch mehr Explosivität auch dann vorn drin, ja, und auch mit vielleicht ein, zwei noch durchbruchsstärkeren Angreiferinnen oder überhaupt Offensivspielerinnen. Und dann kannst du dir auch sehr gut vorstellen, wie in der Situation Wolfsburg dann plötzlich ein Tor frisst, weil da Freiburg geht dann vielleicht vorn der Saft aus. Das ist dann einfach mal der Fall und da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie auf dem Sportclub herumzuhacken, aber wir haben eben in dieser Saison eben, deswegen habe ich gerade Roma Lyon angesprochen, schon Teams gesehen, die dann die Qualität mitbringen. Oder ich sag mal, Frankfurt ist aktuell Dritter. Freigang zum Beispiel hätte vielleicht in ein, zwei Situationen, wenn die so einen Ball bekommt, ein Tor Wolfsburg eingeschenkt. Und deshalb sage ich ja, natürlich, man kann immer viel Positives mitnehmen, weil die offensive Qualität da ist und weil man es auch geschafft hat, die Offensivspielerin einzusetzen durch eine gewisse Mittelfelddominanz, hat das alles geklappt. Aber dass zum Beispiel auch das Pressing anfangs doch immer wieder ausgespielt wurde von Freiburg, als Freiburg noch richtig frisch war, sollte dann auch wiederum Wolfsburg zu bedenken geben, weil es eben auch andere Teams gibt, die dann mehr noch daraus machen können. Einfach. Also dieses Pressing, der Ansatz ist nicht falsch. Zu versuchen, okay, du stehst erstmal kompakt, schiebst immer raus, treibst die Spielerinnen nach außen, nur dann musst du ihm auch entscheiden und ordentlich gut getimt nachschieben. Auf die Flügel, weil nämlich ansonsten immer der Pass breit zur Außenverteidigerin des ballbesitzenden Teams kommt. Und auch da gruppentaktisches Verhalten noch nicht optimal. Und das bestraft dann vielleicht nicht der SC Freiburg, aber das bestraft dann beispielsweise Eintracht Frankfurt als Beispiel einfach nur, weil ich finde, das ist so ein Team, was dann einfach, was auch Unzulänglichkeiten hat, aber was gerade so im schnellen Spiel nach vorn auch brillieren kann zuweilen. Und entsprechend, und das sind ja dann genau die Gegner, die auch Wolfsburg in dieser Saison schon wehgetan haben. Frankfurt, Roma, Lyon und so weiter. Und teilweise andere Dynamik, aber trotzdem, und deshalb sage ich, da kann auch nicht alles jetzt wieder gut sein. Also, sorry. Und Wolfsburg immer noch so ein bisschen die große Wundertüte, zumindest wenn es um den Spitzenfußball in der Bundesliga geht, aus meiner Sicht momentan, ist noch die große Wundertüte. Denn ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die jetzt demnächst wieder bei den nächsten Spielen, wir werden natürlich vielleicht den Spielplan noch ansprechen, vielleicht nicht unbedingt gegen Hoffenheim, vielleicht nicht, ja, vielleicht dann, ja, weil die haben jetzt ein relativ leichtes Programm, fällt mir gerade
Eben.
auf.
Also jetzt Hoffenheim auswärts, Galatasaray
Ja,
auswärts, da ist
Galatasaray.
natürlich ein bisschen Druck drauf. Also die beiden Spiele gegen Gala müssen gewonnen werden eigentlich.
Müssten sie gewinnen eigentlich.
Heimspiel gegen Potsdam, dann eben Heimspiel gegen Gala und dann gegen Mainz 05 im DFB-Pokal. Und erst Leverkusen auswärts ist dann wahrscheinlich der erste Gegner, der diese Qualitäten so richtig hat oder gezeigt hat in dieser Saison schon, die du genannt hast.
Und das ist erst am 8. Dezember. Das heißt, also das kommt denen jetzt Wolfsburg wirklich vielleicht zugute, dass man jetzt ein paar Gegner hat. Also Galatasaray sollte man schlagen. Mainz im Pokal sowieso, Potsdam auch. Also ja, wenn man so rum betrachtet, eigentlich hat Wolfsburg jetzt ein gutes Art Aufbauprogramm. Also ich sag mal, ein Boxen zum Beispiel, ein Boxer wenn, oder eine Boxerin, wenn die jetzt mal verloren hat, dann holt die sie erstmal so ein, zwei Aufbaugegner, bevor es dann wieder in den Meisterschaftskampf geht. Und ich glaube, jetzt hat man ein paar gute Aufbaugegner, die man dann in der sechsten Runde ausnocken kann.
Eieiei, die armen Hoffenheimerinnen, wie wir gerade
Ach
hier über
so.
die TSG hinwegfielen. Mal
Ja,
gucken,
gut.
es könnte ein Trap-Game sein, aber wir schauen es uns an. Was auf jeden Fall der Fall ist, und ich glaube, das darf man bei einem Team wie Wolfsburg nicht unterschätzen, sie haben jetzt endlich mal und auch zum letzten Mal vor Weihnachten eine komplette Trainingswoche. Sie haben keine englische Woche, sie können jetzt ganz genau an Dingen arbeiten. Das haben auch sowohl Tommy Stroth als auch Svenja Huth haben das nach dem Spiel nochmal betont. Sind wir mal gespannt, wie Sie das tun. Und dann geht es eben in Hoffenheim weiter. Für den SC Freiburg wiederum gibt es jetzt 4 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. 13 Punkte hat man, also so viel ist nicht passiert. Da kommt jetzt eben dann, wie gesagt, 3 Heimspiele kommen jetzt. Bayern, Essen und Bayern nochmal im DFB-Pokal. Und ein Thema gibt es aber noch, was, über das wir zumindest kurz beim VfL Wolfsburg reden sollten. Denn Konstantin, du hast gesagt, der VfL ist die Wundertüte der Bundesliga, aber immerhin wissen wir, dass bis 2026 in dieser Wundertüte Alex Popp noch
Ja.
stecken wird. Die hat ihren Vertrag verlängert. Hat dich das überrascht?
Ich habe gerade gedacht, du gehst über das Thema hinweg, deswegen habe ich kurz meinen Finger gehoben. Ah, sorry, sorry. Entschuldigung, Asche über mein Haupt, dass ich den Zeremonienmeister
Ist
des
okay.
Rasenfunks überhaupt irgendwie in Zweifel ziehen würde an der Stelle. Er hat mich. Also es ist natürlich jetzt die ganze Pop-Dynamik ist jetzt schon interessant insgesamt. Ich war sogar lustigerweise in Duisburg kurz vor dem Abschiedsspiel schon mal, als beim MSV Duisburg, also bei den Herren, als da auch promotet wurde, ey, im Übrigen Abschiedsspiel, Alex Popp und so, weißt du, ist natürlich klar, ist ja immer noch in Duisburg irgendwie, ist natürlich eine Größe da, logisch. logischerweise, also jetzt größer als früher eigentlich, wo sie in Duisburg war, ganz klar. Und da habe ich ja schon so gedacht, boah, das Abschiedsspiel jetzt, klar, ja, Nationalmannschaftskarriere ist vorbei und irgendwie wirkt alles so ein bisschen wie, ich will es, weiß ich jetzt, irgendwie geht sie in die Rentenliga so ungefähr. Es überrascht mich jetzt dahingehend so ein bisschen, weil man, irgendwie die Vibes waren so ein bisschen andere. Aber auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass sie, auch wenn sie jetzt ihre internationale Karriere beendet, also für das, was der VfL Wolfsburg braucht, eigentlich immer noch sehr, sehr leistungsstark und vollkommen gut genug ist, um auch bis 2025, 26 noch zu performen. Und für Wolfsburg selber, ich glaube, dass die da auch relativ viel, ich will nicht sagen nur finanzielles Investment reingesteckt haben, aber vielleicht auch emotionales Investment, um diese Vertragsverlängerung zu bekommen, weil natürlich auch Wolfsburg jetzt in den vergangenen Jahren doch immer mal wieder einen harten Rückschlag hinnehmen musste auf den Transfermarkt quasi, ne, was den Kader betrifft. Insofern hat man da vielleicht wirklich alles daran gesetzt, dass eben Pop jetzt nicht sagt, ich mache jetzt irgendwas anderes, ich gehe jetzt in eine andere Liga, ich gehe mal Italien oder so, das heißt, was ja manche schon gemacht haben. Ich spiele mal noch ein Jahr in Bari oder so. Deshalb finde ich es, ja, hat mich minimal überrascht, aber ich denke, dass Wolfsburg da alles daran gesetzt hat und mehr denn je. Und insofern, ja, gutes Zeichen auch für den VfL, weil, wie gesagt, das wäre jetzt schon auch ein emotionaler Niederschlag gewesen, wäre jetzt vielleicht bekannt gegeben worden. Sie geht im Übrigen im Sommer.
Charlotte, hast du Gedanken zur Vertragsverlängerung?
Ich glaube, also ich sehe es ganz ähnlich eigentlich. Habe mich jetzt auch nicht so sehr überrascht, weil ich glaube, sie hat vielleicht auch so entschieden, ich gehe ein bisschen weniger Belastung dadurch ein, dass ich in der Nationalmannschaft aufhöre, wo jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt war. Mhm. Aber dafür, wie ja auch schon Svenja Huth vorher, kann ich jetzt mich mehr auch auf den Vereinsfußball dann konzentrieren. Zumal sie auch wirklich immer sagt, nach jedem Spiel hat sie eigentlich am ganzen Körper Schmerzen. Also besser für ihren Körper, würde ich mal sagen. Und auch natürlich sehr wichtig für Wolfsburg, glaube ich, weil sie einfach immer noch extrem wichtig ist und vor allem nach den vielen Abgängen von ja, wichtigen Spielerinnen ist es umso besser, dass sie Alexandra Popp halten konnten. Mal schauen, wie es dann noch weitergeht. Tommy Stroth kann das ja jetzt wieder in Angriff nehmen, nachdem er auch verlängert hat.
Ja, also ich glaube auch, dass Alexandra Popp, also logischerweise ist das eine Stärkung, vor allem, weil sie ist ein Stachel im Fleisch des VfL. Ich glaube, nach allem, was Alex Popp extern schon sagt über den VfL und wo sie eben Forderungen stellt und darauf hinweist, dass man gewisse Bedingungen noch verbessern muss, dass sie intern wahrscheinlich noch sehr viel deutlicher ist. Und es ist ein gutes Zeichen, dass der VfL um die Qualität dessen weiß und da dann eben auch ins Invest nicht nur in sie geht, sondern ganz sicher auch in die Infrastruktur. Und dahingehend fand ich nämlich auch das Zitat von ihr sehr interessant in der Pressemitteilung dazu. Da sagt sie, die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam macht mir sehr viel Spaß. Es wird sehr in Details gearbeitet und ich glaube dadurch noch einiges an Qualität herauszuholen ist. Des Weiteren gibt es ein Konzept und Ideen, den VfL weiterhin zu professionalisieren, um auf nationaler und internationaler Ebene weiter dran zu bleiben. Man will dranbleiben und ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung, denn die Bayern laufen gerade national davon und international haben wir immer schon ein paar Teams, die einfach wahnsinnig tollen Fußball spielen und nochmal ganz andere Möglichkeiten haben als der VfL und zum Beispiel auch der FC Bayern. Und ich halte das für eine realistische Einschätzung, dass das quasi das Ziel sein muss, irgendwie dran zu bleiben. Vielleicht kannst du dann auch Bayern mal ärgern und eben die Meisterschaft holen. Da ist ja jetzt alles wieder wunderbar offen. Aber das halte ich für ein gutes Signal und es zeigt für mich, dass hinter dieser Vertragsverlängerung ein Commitment auch des Vereins dazu steht, auf gewisse Forderungen dann einzugehen, die Spielerinnen ja ganz offensichtlich noch haben. Sie hat ja Trainingsbedingungen und so weiter schon angesprochen und sie wird da ja auch nicht die Einzige sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Svenja Huth eine ist, die intern immer sagt, Mensch, das ist ja toll, dass wir hier spielen dürfen. Ach so, die Jugendteams wollen doch auf dem Platz. Nee, ist kein Problem, ich gehe schon. Ich mache mein Flankentraining später. Also ich glaube, es ist ein gutes Zeichen für den VfL, für alle VfL Wolfsburg-Fans, dass die erkannt haben, hier gibt es Handlungsbedarf, sonst entfernen sich andere Teams von uns.
Und zumal ich meine Wolfsburg, ich kenne jetzt da keine Internas, aber man kann sich ja vorstellen, aufgrund der, sagen wir, Lage des Mutterkonzerns, um mal so auszudrücken, ist ja nicht alles so rosig momentan. Also man ist ja eine gewisse Abhängigkeit des Gesamtvereins ist da, aber ich kann mir eben vorstellen, dass gerade da natürlich beim Bundesliga-Team, also beim Bundesliga-Team im Fußball der Frauen, dass da eben eigentlich auch kleinere Investments schon viel positive Auswirkungen haben würden. Ne? Also wir reden ja nicht darüber, ey, wir brauchen jetzt eine neue Infrastruktur für 10 Millionen oder sowas. Darum geht es ja gar nicht, sondern es sind ja echt Debatten um kleinere Dinge, wo nicht mal jetzt so viel Geld in die Hand genommen werden muss. Also es geht jetzt nicht um die ganz großen Geldtöpfe, wo es vielleicht beim VfL auch in Zukunft ein bisschen schwieriger wird, einfach aufgrund, ne, wir sehen ja, was los ist bei Volkswagen im Gesamtkonzern. Und dass natürlich dann Fußball irgendwo vielleicht ein bisschen hinunterfällt, ist auch logisch, und andere Sporten Investments, ganz klar. Aber hier, was da gefordert wird, das ist ja, da geht es echt eher um Peanuts an sich. Da geht es mehr um eine, sagen wir auch, immaterielle Ausrichtung. Sprich, wie steht man insgesamt zum Team, wie steht man zum Erfolg im Fußball der Frauen und inwieweit wertschätzt man eigentlich auch das, was in den letzten 10 Jahren oder so geleistet wurde, auch schon international wie national. Inwieweit wertschätzt man das mit ein paar auch Moves, in denen man dann Pop und Co. oder auch Tommy Stroh eben ein bisschen entgegenkommt.
Und man kann ja viel besser die Werte, für die man angeblich einsteht, vertreten. Denn im Frauenfußball werden die noch eher gelebt. Da wirkt das nicht komisch, wenn die Kapitänin eine Regenbogenbinde trägt. Bei den Männern gibt es da ja gerade so gewisse Themen. Aber da habe ich mich schon.
Gibt es da einen Stürmer, der da was macht oder was?
Ja. Wer mich zum Männerteam hören möchte, ich habe mich ein bisschen aufregen müssen, leider, der kann die Sendung vom heutigen Montag, den 4. November, nachhören, also zum Männer-Bundesliga-Spieltag. Musste ich mich leider sehr echauffieren über Maximilian Arnold und was da sonst so beim VfL so los ist, aber das betrifft ausdrücklich nicht die Abteilung der Frauen. Und dazu ist allen Beteiligten nur herzlich Glück zu wünschen. Also, Alex Popp bleibt beim VfL Wolfsburg und der VfL Wolfsburg bleibt dran am FC Bayern. Es gab aber natürlich noch weitere Spiele an diesem Spieltag und unter anderem eines, das in Bremen stattgefunden hat, zwischen Bremen und der SGS Essen. Essen vor dieser Partie bei 7 Punkten und auch nach dieser Partie bei 7 Punkten und Werder dagegen konnte sich jetzt distanzieren. Wie ist das passiert? Es gab einige Chancen. Ter Linden, die spielen durfte bei der SGS auf dem linken Flügel, hatte einen harmlosen Schuss. Dann hat Caro Siems über das Tor geschossen. Peng einen Freistoß von Kowalski noch entscheidend vom Tor weggelenkt. Poccella kam gegen Wirtz zu Fall im Strafraum. Es gab aber keinen Strafstoß und fast unmittelbar danach fällt dann der einzige Treffer dieser Partie. Mahmut ist zentral durch, behauptet sich toll gegen Fürst und Stana, schafft sich sogar noch einen Winkel für den Schuss. Und Winkler kann diesen Schuss dann auch nicht halten. Vielleicht entscheidet sich Sophia Winkler zu früh in eine Richtung auf den Boden zu gehen. Vielleicht hätte sie tatsächlich auch nicht so weit rauskommen müssen, dadurch, dass sowohl Fürst als auch Starner noch mit im Laufduell mit Mahmut war. War das eventuell die falsche Entscheidung, aber definitiv war es dann auch eine gute Aktion von Mahmut und das 1:0 für Werder. Kowalski schießt später aufs Tor, aber Peng kann diesen Schuss leicht halten. Wirtz profitiert fast von dem Fehler im Spielaufbau der SGS, aber Pfluger kann gerade noch zur Ecke klären. Und dann, Charlotte, ist dieses Spiel vorbei und Werder hat eben einen wichtigen Dreier gesammelt, um eben zu verhindern, dass man irgendwie da in dieses letzte Tabellendrittel reinrutscht und feststecken bleibt. Wie hat dir denn Bremen gefallen und wie hat es dir gefallen, Juliane Wirtz im Spielaufbau als zentrale Innenverteidigerin zu sehen?
Ja, das war tatsächlich ganz spannend. Ich finde, sie hat es grundsätzlich gut gemacht, aber ich finde, man hat ihr angemerkt, dass sie eigentlich eine Position weiter vorne spielt. Also manchmal ist sie doch, ich finde es ja gut, wenn man Risiko geht beim Andribbeln, aber auch eben nicht zu viel. Und sage ich mal, wenn man am Ende vielleicht gerade in einer 1 gegen 1 Situation ist und die anderen beiden in der Dreierkette sind ein bisschen zu weit entfernt, dann kann man das vielleicht lassen. Aber insgesamt würde ich sagen, hat sie schon ein gutes Spiel da gemacht. Und auch Werder, ich glaube, die Statistik, die würde jetzt was anderes sagen. Also ich glaube, Essen hat am Ende 15 Schüsse abgegeben, Werder 5.
Ja.
Allerdings hatte Werder, finde ich, die bessere Qualität von Schüssen, hat auch mehr aufs Tor gebracht, meine ich sogar. Nee, 2:6 waren es aufs Tor. Wenn die Statistik stimmt. Aber ich finde, es war eine höhere Qualität, also die Werder da irgendwie in der Offensive hatte. Aber insgesamt muss ich sagen, war es schon ziemlich so ein Duell auf Augenhöhe. Also vor allem in der ersten Halbzeit, da haben die sich wirklich nicht viel genommen. Also da fand ich jetzt kein Team besser als das andere. Bei Werder fand ich Gut, sie haben es immer wieder über, genau, mit der Dreierkette eigentlich aufgebaut und also Ulbrich, Wirtz und Schmidt, genau, und Caro Siems und Wichmann auf der anderen Seite sind sehr hochgeschoben. Das hat manchmal funktioniert, dass quasi sogar die Innenverteidigerin, je nachdem auf welcher Seite, angedribbelt ist und dann sogar die AV quasi hinten gefunden hat. Das hat ein, zwei Mal mit Siems auch gut geklappt. Und auf der anderen Seite hatte Essen auch immer wieder, die haben es nicht flach gelöst oft, sondern oft mit einem weiten Ball, finde ich. Also entweder auf Ramona Mayer, wenn die rausgeschoben hat, oder eben Purcella. Und da muss ich sagen, das hat Werder manchmal ein bisschen zu sehr zugelassen auf den Außen. Also dass dann vor allem der Lilly Purcella, die halt auch sehr gut im 1 gegen 1 ist, hatte die Situation zu oft. Und trotzdem hat das Essen, wenn sie dann mal durch waren oder auch einen Rückpass irgendwie in den Strafraum gespielt haben, kamen sie zu wenig zu Abschlüssen. Also sie haben zu wenig Gefahr dann ausgestrahlt in den Angriffen, obwohl sie durchaus ins letzte Drittel gekommen sind. Also es ging so ein bisschen auch hin und her und genau, Essens Trainer Markus Hübner hat danach auch gesagt, dass er sehr unglücklich war, glaube ich, mit der Niederlage und ich verstehe das auch irgendwo. Aber ja, also es war schon sehr ausgeglichen, aber am Ende, finde ich, hatte Werder dann doch die besseren Chancen. Caro Siems schießt ja einmal drüber, wie du es schon gesagt hast. Dann legt Mühlhaus einmal noch, ich glaube, auf Wichmann ist es und es ist anscheinend kein Abseits. Also insgesamt geht der Sieg schon in Ordnung, würde ich sagen, für Werder.
Ja, den Eindruck hatte ich auch, und das, obwohl eben die Statistik so klar für Essen zu sprechen schien. Aber bei Essen war das eine Problematik, die man jetzt auch schon häufiger gesehen hat diese Saison, der berühmte letzte Pass. Da konntest du wirklich die Uhr nachstellen, dass der ein Ticken zu ungenau ist. Und für mich war da das perfekte Beispiel Laureta Elmasi. Die hat ein richtig tolles Spiel gemacht. Die hatte immer wieder super Aktionen. Aber auch hier, der letzte Pass oder die Entscheidung zu schießen, nämlich aus relativ aussichtslosen Situationen gegen eine sehr gute Torhüterin. Und dann oft wurden die Schüsse ja auch geblockt. Deswegen gab es zwar viele Schüsse, aber wenige aufs Tor. Das war nicht mit dabei. Und auch Lilly Porcella hatte auch ihre Aktion. Es hätte vielleicht diesen einen Strafstoß geben können. Das ist natürlich, es ist ehrlich gesagt nicht aufzulösen für uns, weil
Es
mal
ist,
wieder gab es irgendwie keine ordentliche
ja,
Zeitlupe.
ich finde, live sah es mehr danach aus, in der Zeitlupe dann weniger. Also, ja, ist natürlich unglücklich, weil danach Werder das 1-0 macht, ne? Das ist blöd gelaufen, aber ja, ich habe auch keine finale Entscheidung für mich getroffen, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Also,
Ja,
ganz
und
schwer
was,
zu sehen.
ich meine, da können wir ja dann letztlich auf die Schiedsrichterin vertrauen. Selina Menzel, sie stand auf dem Feld,
Ja,
sie hat es bewertet.
ja.
Wenn wir es jetzt durch keine Zeitlupe, auch wenn die Zeitlupen schlecht waren, wegen fehlender Kamerapositionen und so weiter, anders bewerten können, dann lohnt sich eine Diskussion darüber nicht. Aber es war eben einfach der Fakt, dass es da keinen Strafstoß gab, kurz darauf dann das Gegentor fällt. Und was halt so fast schon ironisch an diesem Gegentor war, war, dass etwas da nicht geklappt hat, was das ganze Spiel über gut war. Nämlich, ich finde, dass du sehr deutlich gemerkt hast, dass Jacqueline Meissner wieder gespielt hat bei der SGS. Die hat sofort wieder die komplette Abwehr organisiert, hat da eine ganze Stabilität reingebracht. Nur bei diesem Gegentreffer, da war das Zentrum komplett offen. Und dann macht das Mahmut natürlich auch super. Also sie hat ja eigentlich zwei Gegenspielerinnen, aber sie hat den halben Meter Vorsprung und den gibt sie nicht mehr her und ist dann von Fürst und von Sterner nicht mehr zu stoppen. Das fand ich aus Essener Sicht, war so der fade Beigeschmack dieser Niederlage, weil du eigentlich, also das darfst du eigentlich nicht zulassen, dass dieser Raum so offen ist. Dann
Kurz
müsstest du
nachdem
es.
Meissner ausgewechselt wurde.
Stimmt, genau richtig, ja, genau
Ja,
so war es,
ja,
genau richtig, stimmt, es war ja noch viel symbolischer, als ich es angedeutet habe. Gleichzeitig musst du das auch verteidigen können zu zweit und vielleicht muss Winkler da nicht rauskommen. Also es war einfach dann eine unglückliche Situation, so würde ich es zusammenfassen. Und die hat dann sich aber halt dann ein Werder auch genommen, weil das die Qualität von Werder Bremen ist, im Grunde seit der letzten Saison, dass sie halt besser sind im Verwandeln von Torchancen und dementsprechend hat sich's für mich dann auch folgerichtig angefühlt, dass sie dieses Spiel gewinnen.
Ja, ich hatte genau das kann man vielleicht noch. Ich hatte die ganze Zeit eher das Gefühl, dass Werder das Tor macht und nicht unbedingt Essen. Also du hast Elmasi schon angesprochen, weil ich finde, diesen Raum, diesen Zehnerraum, hat Werder oft freigelassen. Also da konnte sie immer wieder in den Raum andribbeln und dann hat es eben gefehlt an dem Pass oder eben, dass sie sich doch für den Abschluss entschieden hat, der dann vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung war. Und ich finde es auch ein bisschen, also irgendwie hat es aber auch gepasst, dass Mahmut dann das Tor macht nach so einem Lauf, weil sie hat, finde ich, nach ihrer Einwechslung nochmal richtig Tempo reingebracht und das war nochmal ein etwas neues Element. Vorher hatte man ja, also Mühlhaus hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich, Larissa Mühlhaus,
Ja.
die wieder immer wieder Bälle festgemacht hat, auch vor dem Tor. Macht sie ihn erst fest und spielt ihn dann auf den Namen Papay, genau. Und die schickt ja dann Mahmut. Also ja, also Werder war, ich hatte eher das Gefühl, dass wenn ein Tor fällt, dann für Werder. Wobei man auch sagen muss, dieser Freistoß von Kowalski am Ende, der kam auch nochmal richtig eklig da durch die Kopfballverlängerung. Aber ja, wie soll man das nennen? Verdienter Arbeitssieg, den Werder da jetzt irgendwie sich erspielt hat. Ja.
Ja, und vor allem interessant ist bei Wada auch, dass du eine taktische Flexibilität siehst, die gar nicht so zu erwarten war, weil gefühlt jahrelang spielen sie im 5-3-2 und interpretieren es immer gleich. Und das ist sehr, sehr flügellastig, vor allem natürlich mit Nina Lürsen auf links. Und dann holen sie mit Livia Peng schon mal eine Torhüterin, die sie ganz oft in den Spielaufbau so einbinden, dass du quasi den Dreieraufbau mit der Torhüterin bildest. Das haben sie jetzt aber gegen Essen gar nicht gemacht. Da war dann die Lösung Juliane Wirtz. Ich glaube, das ist auch, weil Essen eigentlich ganz gut ist, auf so Dreierketten draufzuschieben. Das haben die ein paar Mal in der Saison schon ganz gut gemacht. Also ich glaube, so Respekt vor den Gegnerinnen, dass man das anders gemacht hat. Und dann hattest du eben Peng immer als Plan B, wenn du eben, wenn die drei gepresst werden. Und es ist viel weniger jetzt aufs Flügelspiel hinbezogen. Also spielt natürlich dann schon auch eine Rolle. Wichmann war da immer mal wieder auf rechts durch, aber es ist vielseitiger geworden. Du hast jetzt eine Larissa Mühlhaus, die als Wandspielerin agieren kann, eine Weidauer, die du tief schicken kannst, eine Mahmut, die du tief schicken kannst. Einzige, was mir in diesem Spiel gefehlt hat, aber das war auch, glaube ich, eine Stärke von Essen, war das Zentrum offensiv zu besetzen bei Werder Bremen. Da gab es eigentlich immer wieder die Möglichkeit reinzudribbeln, aber das haben sie sich dann in letzter Konsequenz oft dann doch nicht zugetraut. Also, du hast ja die Innenverteidigerin schon angesprochen, die sich oft nach vorne mit eingeschaltet haben. Die haben dann doch lieber immer den Pass auf den Flügel gespielt, als wirklich mal in diese heiße Zone, auf diese heiße Herdplatte quasi zu fassen, an der man sich halt auch verbrennen kann. Das war das Einzige, wo ich mir dachte, Mensch, und ehrlich gesagt, mein Gedanke war, wenn Lina Hauske zurückkommt, ich glaube, die macht das 2-3 Mal pro Spiel. Und dann will ich einfach mal sehen, wie die zieht dann faul oder vielleicht hat sie eine gute Anschlussaktion, dann könnte was passieren. Aber das finde ich interessant, dass Werder Bremen echt sich gewandelt hat und weiterentwickelt. Und es ist nicht mehr so leicht vorherzusagen, wie sie spielen werden an jedem Spieltag. Und das finde ich bemerkenswert.
Und sie können halt echt noch was von der Bank bringen, so, ne? Also da ist auch nochmal Qualität auf jeden Fall
Ja.
da, muss man sagen.
Das stimmt,
Ja.
Papay. Sehr gute Aktion gehabt. Und auf der anderen Seite Essen in einer ganz komischen Situation, finde ich. Essen macht sehr viele Dinge gut, wiederholt in vielen Spielen, aber Essen holt halt viel zu wenige Punkte. Wenn man ganz hart sein will, haben sie nur gegen Gegnerinnen gewonnen, die deutlich schlechter sind als sie,
Ja.
nämlich gegen Jena,
Ja.
Potsdam und Köln dann eben noch das Unentschieden. Ja, vielleicht wird das irgendwann nochmal ein Thema in der Saison. Das könnte schon sein, wenn die hinter Essen anfangen zu punkten, aber noch würde ich sagen, kann man die Leistung bewerten und die Leistungen sind ja eigentlich nie richtig schlecht gewesen in der Saison.
Ja. Voll. Also die sind gerade auch wieder in so einer, ja, gefühlt noch gerade wieder in so einer kleinen Entwicklung. Auch Ter Linden haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber die fand ich auch
Ja.
gut dafür, dass sie ihren Startelf-Debüt gegeben hat. Und laut des Kommentators gerade erst 17 geworden ist im Juli.
Ja.
Nein, aber die hat es gut gemacht. Aber ja, Essen ist ein bisschen schwierig. Vielleicht ist auch zu früh zu sagen jetzt, aber es ist wirklich so, dass sie gegen die Teams unten, die unter ihnen stehen oder ganz unten stehen, gegen die gewinnen sie auch sicher. Aber oben geht gerade nichts. Und das war ja letzte Saison schon ein großer Punkt, dass sie eigentlich echt immer für mindestens einen Punkt gut waren, auch gegen diese Top-Teams. Und das fehlt ihnen gerade noch. Ja, und mit 7 Punkten stehst du jetzt natürlich wirklich nicht so gut da. Aber ganz runter werden sie natürlich nicht reinrutschen. Dafür sind sie auch zu gut. Ja, mal schauen, wie sie sich jetzt entwickeln. Aber es stimmt schon, sie haben immer wieder gute, solide Auftritte, aber belohnen sich halt eben nicht. Also nicht mal mit einem Punkt. Und dann ist das schon ärgerlich.
Und wer weiß, wie es jetzt gegen die Top-Teams weitergeht. Also dieses Heimspiel gegen Wolfsburg hat man 0-2 verloren, auch nicht komplett unverdient verloren, aber was hatte Essen da für Chancen in der Partie? Und jetzt kommt dann RB Leipzig nach Essen. Wer weiß, vielleicht kann man da jemanden zum Stolpern bringen. Danach reist man nach Freiburg und wird dann zu Hause den FC Bayern empfangen. Also an den Top-Teams, da kann man sich jetzt weiter ausprobieren und zwischendurch auch noch in Freiburg spielen.
Freiburg.
Die Spitze musste noch sein, aus welchem Grund auch immer. Für Werder Bremen ist die Situation natürlich viel entspannter. 11 Punkte hat man jetzt, damit eben 4 Punkte Vorsprung auf Essen und eher den Anschluss nach oben. Also es sind jetzt 4 Punkte auf Rang 5 zum Beispiel. Für Werder geht es jetzt dann nach Jena, dann spielt man in Köln und dann zu Hause gegen Freiburg. Das heißt, sollte Werder es schaffen, hier einen Lauf zu starten, wer weiß, wo die sich dann wiederfinden, in welcher Tabellenregion. Es sieht ja jetzt schon gut aus. Und dann lasst uns doch aber auch mal über das Spiel von Rasenballsport Leipzig sprechen. Rabe hat nämlich gegen die TSG aus Hoffenheim gespielt und vor allem Hoffenheim steht natürlich unter Druck mit Blick auf die Tabelle sehr eindeutig und stand auch in diesem Spiel schon sehr früh unter Druck. Gio Hoffmann steht schon in der 2. Minute alleine vor Dick, aber sie trifft nicht. In der 3. Minute ebenfalls und in der 13. Minute macht das dann Selina Tchatchi auf der anderen Seite nach. Also es war wirklich ein bemerkenswerter Beginn. Es ging viel hin und her, aber es ging eben vor allem auf das Hoffenheimer Tor. Dick pariert auch noch gegen Starke. Lisan Kaut trifft dann nur das Außennetz. Und in der 2. Hälfte, da fallen dann auch Tore. In der 55. Minute zieht Müller vom linken Flügel toll nach innen. Die hatte gerade die Seite gewechselt. Spielt den Ball auf Odala, die legt den ab auf Starke, die schießt und abgefälscht kommt der Ball zurück zu Müller, die frei vor Dick steht und dann zum 1:0 einschiebt. In der 78. Minute fällt dann das 1:1, Mimeti setzt Hahn ein, die vom rechten Flügel aus nach innen flankt und Grabowska findet, die den Ball sogar noch annehmen kann und dann mit einem abgefälschten Schuss das 1:1 erzielt. Da hat die Zuordnung gar nicht gestimmt, deswegen hatte sie so viel Zeit für die Verwertung dieser Flanke. Aber es sollte nicht bedeuten, dass Hoffenheim hier mit Punkten oder einem Punkt wieder zurückreißen würde aus Leipzig. Denn in der 90. Minute geht Jenny Hipp in dem Strafraum an einen Ball und ist vor Weiß am Ball. Die trifft sie allerdings am Schuh und deshalb gibt es einen berechtigten Strafstoß. Den verwandelt Gio Hoffmann sicher zum 2:1. Und als dann in der 94. Minute Andrade nach einem tiefen Pass durch ist und querlegt auf Gio Hoffmann, muss die nur noch einschieben. Und es steht sogar 3:1 und damit gewinnt Leipzig dieses Spiel am Ende dann doch deutlich und souverän. Und die Frage stellt sich, Konstantin, wie groß oder wie tief müssen die Sorgenfalten auf Hoffenheimer Seite sein, deiner Meinung nach?
Oh, ja, insgesamt war die Leistung schon relativ schlecht, um ehrlich zu sein. Also ich meine, gut, in den ersten 25 Minuten war es ja eine reine Weg ins Spiel mit langen Bällen. Also auf beiden Seiten. Ist eigentlich witzig, ich habe mir aufgeschrieben, ab der 25. Minute endlich beginnen mal die Mittelfeldduelle. Jetzt könnte man sagen, aus Unterhaltungssicht ist ja eigentlich besser, wenn es gar keine Mittelfeldduelle gibt. Aber
also ich mochte diese langen Bälle hinter die Ketten, die ständig zu Chancen geführt haben. Ich fand die eigentlich
ja, gut, aber
sich ganz unterhaltsam.
War unterhaltsam, aber ab einem gewissen Punkt wurde es ein bisschen komisch, dass dann keine genutzt wurde. Da habe ich gesagt, ja, das wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wenigstens eine genutzt werden würde. Weil und ich meine, es gab ja noch 2, 3 andere. Also gerade so diese, ich glaube, Dick hatte 3, 4 Paraden, wo jeweils der Ball so auf Schulterhöhe geflogen kam, was ja mal optimal ist für eine Flugeinlage. Also ich meine, das ist, ich weiß, kann sich schön fliegen lassen, war jetzt auch nicht direkt ins Eck und konnte dann ein bisschen was für ihr eigenes Highlight-Reel-Tape oder so sammeln. Aber Spaß beiseite, also klar, Leipzig, man hat versucht, so die Form, die physische Überlegenheit wieder mal auszunutzen, deshalb ja auch immer die langen Bälle über links auf Schimmer, die natürlich, also der hat natürlich eine mega Explosivität, einen mega Antritt zuweilen auch, also zumindest auf den ersten Metern und kann ihren Körper zugleich einsetzen, um den Ball abzuschirmen. Das hat man schon hier und da gesehen. Da hat Hoffenheim gar nichts dagegen zu setzen gehabt und ich fand auch insgesamt im Mittelfeld, also Budala hat da einige Male schon die Sechserinnen relativ alt aussehen lassen. Also das ist ja die Kombination bei Leipzig. Ich meine, Leipzig macht auch nicht alles richtig. Die haben jetzt auch zuletzt auf die Mütze bekommen. Aber die haben die Physis auf den Halbpositionen vorn. Die haben starke Technik dahinter dann oder in der Mitte. Und eigentlich in diesen ganzen Schlüsselduellen sah Hoffenheim zeitweilig nicht gut aus. Es wurde dann ein bisschen ausgeglichener, weil irgendwie man dann bei Leipzig nicht mehr ganz so explosiv wirkte. Und dadurch dann mehr Duelle forciert werden konnten von Hoffenheim. Aber so insgesamt, ich muss jetzt nochmal nachschauen, was ich mir noch zum Führungstreffer aufgeschrieben habe, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ah ja, genau, da war noch der Seitenwechsel von Müller vor dem Führungswechsel, das war auch nicht schlecht, das war aber aus meiner Sicht sogar interessant, das war vielleicht die erste schöne Kombination dieser Führungstreffer von Leipzig, die erste wirklich Kombination mal über 3, 4 Stationen flach, die Leipzig gespielt hat, also nicht die erste, aber eine der ersten, die wirklich mal so ansehnlich vorne im letzten Drittel aussah und plötzlich steht es 1:0, was vielleicht auch nochmal ein Augenmerk oder ein Fingerzeig sein sollte für die Leipzigerin. Vielleicht ist mal ein bisschen mehr damit zu versuchen, weil da auch davor wieder zu Beginn der 2. Spielhälfte Marleen Schimmer wurde da immer wieder lang geschickt. Ich verstehe den Ansatz, es ist relativ billig und irgendwie auch effektiv zuweilen, aber dann mal eine gute Flachballkombination, das hat mir ganz gut gefallen. Was bei Hoffenheim ein bisschen dazu kam, du sagst, klar, bei dem 1-1, da war die Zuordnung nicht so da, weil Mimeti hat dann ja zeitweilig zentral gespielt, was manchmal, wo man denkt, okay, warum eigentlich, weil sie ist ja nur gefühlt 1,50 groß, das soll ich mal despektierlich sein, aber sie hat natürlich eigentlich die Größe eigentlich, aber sie hat dann eigentlich echt es gut geschafft und bei dem 1-1 auch ihre Mitspielerin komplett mitgezogen. Mhm. Also das fand ich zum Beispiel, manchmal werden solche ballfernen Läufe oder so abseits des eigentlichen Geschehens werden solche Läufe gerne mal ein bisschen unterschätzt, aber ich fand bei dem Ausgleichstreffer durch Grabowska, das war wirklich super gemacht, wie sie eigentlich die Verteidigerin mitzieht ins komplette Leere. Da war ja gar nichts. Der hat die mehr oder weniger zum Posten gezogen. Aber natürlich, eine Verteidigung lässt sich ein paar Meter mitziehen und plötzlich war dann in der zweiten Reihe oder im hinteren Bereich des Strafraums plötzlich dann Grabowska frei. Kann man natürlich fragen, okay, wo ist da die andere Gegenspielerin? Also das kann ja nicht sein, ne? Aber das fand ich zumindest nochmal ganz nett. Im Übrigen auch Mimeti mit dem einen Clash gegen die Bande. Ich kenne den Kotterweg, habe da selber schon kommentiert. Ja, die Bande ist nur 2 Meter vom Spielfeld entfernt. Das wundert mich, dass es nicht häufiger passiert im Übrigen. Weil die ist ja voll dagegen geknallt beim einen Duell, weil du hast da gar keine Auslaufzone. Ist nur so am Rande nur so bemerkt, dass es mich wundert, dass nicht häufiger mal einer da voll dagegen rauscht, ne? Weil wenn du ein bisschen Tempo hast, du hast ja keine Möglichkeit mehr abzubremsen. Ja, und Jenny Hipp, die wird dann nachher bei unseren Spieltags-Awards noch eine Rolle spielen, weil ich fand, die hat echt einige Male sehr gut die Räume zugemacht, hat auch gute Leadership-Qualitäten zuweilen gezeigt, was man so mitbekommt. Und dass sie dann am Ende den Elfmeter bekommt, das war natürlich eine dumme Aktion von Weiß so ein bisschen. Die läuft quasi mehr oder weniger an Hipp vorbei. Und trifft sie trotzdem. Und ich denke, lass lieber weg, weil ich weiß nicht, ob Hip aus der Situation hätte was machen können. Also das war natürlich dann der entscheidende Moment, aber eine gute Belohnung für Jenny Hip, weil die echt, also Mittelfeld, als dann auch ein paar andere Starke zum Beispiel, hat ein paar Blessuren davon getragen und so, hat die echt nochmal ein paar Räume zugelaufen, hinter den offensiven 4 bei Leipzig und wurde dadurch auch belohnt. Also von der Spielanlage her hat mir Leipzig ein bisschen besser gefallen, wobei manchmal das Offensivspiel natürlich schon sehr auf die Athletik ausgerichtet ist und Hoffenheim hat eigentlich, da ging sehr, sehr wenig. Also, und ich fand es dann auch immer, weißt du, wenn du siehst draußen einen Cheftrainer mit seinen Co's, mit dem iPad davor, und da frage ich mich dann immer, was sie gerade sehen. Weil, also mich würde immer interessieren, was sie gerade diskutieren. Sie werden was diskutieren, aber ich glaube, sie haben auch keine richtige Antwort, wie sie dann da was ändern können, weil eigentlich über die Spielzeit hinweg wurde wenig geändert bei Hoffenheim. Also es war einfach nur, man hat es gesehen optisch. Ich weiß, die analysieren das dann, die haben auch alle Fußballverständnis. Natürlich, manchmal sind die auch so ein bisschen dann die Hände gebunden oder du hast keine Ideen, was du ändern kannst.
Ja. Ja, aber es gab zum Beispiel ein Detail, an dem man das sehr plakativ gesehen hat, nämlich die Abstöße von Elvira Herzog, wo es ja immer so war, und das weiß man aber, das macht Leipzig seitdem Jonas Stephan da Trainer ist, dass sie steht auf dem Ball so lange, bis sie angelaufen wird. Und erst dann, wenn sie angelaufen wird, dann spielt sie und am allerliebsten auf die entgegenkommende Sechserin und die legt dann raus auf die linke Innenverteidigerin und von da wird dann übers Pressing drüber gechippt. Und sie haben wirklich immer fast schon auf eine enervierende Art und Weise darauf gewartet, dass eben Mimeti diesen Lauf macht. Und Mimeti hat dann irgendwann angefangen, im Bogen anzulaufen, aber sie haben trotzdem es nicht hinbekommen, diesen Pass zur Seite zu verteidigen. Und auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil es ist eigentlich relativ wenig daraus passiert. Also irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, warum Leipzig das eigentlich noch macht, weil die richtig großen Anschlussaktionen waren da nicht da, weil die Pässe dann von Landenberger zu ungenau waren, weil sie die direkten Duelle nicht immer gewonnen haben. Also du hast die Physis ja betont, aber das hat vor allem am Anfang gut funktioniert und dann wurde es schwächer im Laufe des Spiels. Aber dass Hoffenheim da gar nichts verändert hat, obwohl das quasi immer gleich geblieben ist, von der ersten Minute bis zur 94. Minute, das fand ich interessant, weil das haben andere Teams schon gemacht. Und deswegen, ich bin auch bei Hoffenheim sehr underwhelmed von der bisherigen Saison. Ich finde auch, dass man dieses Spiel verdient verloren hat, wie schon viele Spiele in dieser Spielzeit. Und ich kann den Ansatz auch nicht nachverstehen. Ich finde auch die Rollenverteilung zwischen Higgisberger, Chachi und Mimeti ist ein bisschen schief. Der Einsatz der Außenverteidigerin, ich werde nicht warm mit Jill Jansens als Rechtsverteidigerin, weil ich eben den Verteidigungsaspekt da ein bisschen unterbetont sehe. In dem Fall jetzt dann Dreieraufbau war besser und sicherer. Sie haben aber so viele Spielerinnen in den Aufbau gezogen, dass sie dann vorne gar nicht mehr so viel hatten, um irgendwie mal da im Zentrum was zu kreieren. Sie haben immer wieder ins Zentrum reingespielt, sind da aber nicht weitergekommen und haben dann vom Zentrum auf den Flügel gespielt. Und dann hat Leipzig da relativ easy hinschieben können und hatte immer mindestens eine Gleichzahl, manchmal sogar eine Überzahl auf dem Flügel. Also, was ich damit sagen will, ist, Leipzig hat natürlich viele Dinge gut gemacht in dem Spiel. Ich finde, dass Leipzig aber vor allem so Basics gut gemacht hat, so taktische Basics. Und dass Hoffenheim dagegen kein Mittel hat, so spät in der Saison, finde ich erwähnenswert und zeigt für mich, also das scheint für mich eine Übergangssaison zu sein für Hoffenheim.
Irgendwie läuft Hoffenheim aus meiner Sicht so ein bisschen jetzt rein vom Gedanklichen her, auch von dem, was man taktisch versucht, so ein bisschen der mangelnden Spielpräsenz im Mittelfeld hinterher. Also man versucht, sehr viele Spielerinnen irgendwie tief mit einzubinden. Und deshalb verstehe ich das mit Janssens zum Beispiel auf der Außenposition, weil irgendwie denkt man sich dann, okay, wir haben, auch wenn er nicht richtig eingebunden ist, aber wir haben da noch eine weitere, die dann so ein bisschen dort auf der Seite mitspielen kann, haben dann eine Doppelbesetzung auf der Außenbahn eigentlich, ja. Teilweise sogar eine Dreifachbesetzung, ne, mit Cherchi, wenn die dann mal irgendwie so ein bisschen rausfallen lässt oder so, also wie auch immer, oder irgendwie, also man versucht so ein bisschen das zu kompensieren, dass man im Zentrum nicht diese spielerische Präsenz hat und nicht entwickeln kann. Nur man läuft dem Ganzen hinterher, weil man dadurch immer wieder sich eigentlich in Unterzahl-Situationen dann bringt, weiter vorn in den Räumen, dadurch dann wiederum eigentlich auch keine spielerische Präsenz im Übergang ins vordere Drittel zum Beispiel entwickelt oder schon beim Übergang in die gegnerische Spielhälfte zuweilen. Und am Ende dadurch wirkst du wieder, auch als Team selber und dann auch die gerade die Mittelfeldspielerinnen merken das dann auch. Dadurch hast du wieder den Eindruck, okay, wir haben keine Präsenz, wir haben keine Dominanz am Ball. Und wenn wir mal einen Ball haben. Und entsprechend läufst du da quasi so ein bisschen dem einen Element ständig hinterher und verschlimmbesserst eigentlich fast sogar Dinge. Und in dem Spiel war das aus meiner Sicht auch wieder so. Also deshalb, es gab Mittelfeldduelle, ja, aber das waren dann auch, es war auch eher so ein bisschen gegen ein bisschen rumgeklopfe zum Beispiel. Oder eben irgendwie drei Kopfbälle hintereinander. Und mal sehen, wer am Ende den Ball runternimmt. Aber da war jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, okay, plötzlich, weiß ich, Feldkamp übernimmt jetzt plötzlich das Kommando und dominiert jetzt mal ein bisschen am Ball. Ganz im Gegenteil. Und natürlich dann auch so Situationen, die vielleicht Hoffenheim auch teilweise schaden, weil man eben auch nicht das Selbstbewusstsein hat, ist dann, wenn dann Fudala da einfach mal zwei aussteigen lässt.
Ja,
direkt wieder der Effekt, hast du direkt gesehen, der Effekt war da, auch wenn daraus nichts geworden ist. Ich glaube, das war sogar eine dieser Flugeinlagen von Laura Dick am Ende. Sei es wie sei, es war kein Tor, aber sie hat zwei aussteigen lassen. Ich glaube, eine Sechserin und eine Verteidigerin rauskam, egal, hat zwei aussteigen lassen, plötzlich so Hoffenheim, oh verdammt, wir müssen aufpassen, weil wir kommen nicht in die Zweikämpfe, wir werden hier ausgenommen und zack, sind die wieder ein bisschen vorsichtiger danach wieder vorgegangen. Also das ist auch echt viel so im Kopf, was da sich abspielt. Und dann spielst du gegen Leipzig, die ja eigentlich rein tabellarisch auf deiner Augenhöhe sich befinden müssten, zumal ja Leipzig jetzt auch, ich meine zuletzt, wir wissen ja, was los war, ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt plötzlich dahin gekommen sind, auch wenn ich weiß, zu Hause gewinnen die immer, saisonübergreifend jetzt 8-mal, aber das will ich mal ausklammern, weil ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, wenn du nach Leipzig fährst und sagst, oh, die gewinnen immer zu Hause, sondern du denkst natürlich dann auch daran, was die zuletzt noch auswärts gezeigt haben. Und normalerweise denkst du, okay, wir müssten hier eigentlich mithalten können. Und dann kannst du irgendwie in den ersten 20, 25 Minuten nicht richtig mithalten.
Ja, und gleichzeitig verändert sich einfach noch so viel bei Hoffenheim. Also Dedes ist ein Suchender, der nichts findet oder anscheinend nicht das findet, was er gesucht hat. Also sie spielen ein Spiel in einem 2-4-4-Aufbau, dann noch mit der Torhüterin mit dabei, also eigentlich 3-4-4, aber es ist quasi eine Box im Zentrum, also mit zwei Zehnerinnen und du willst eben eigentlich über das Zentrum tatsächlich da auch wirklich reinkommen. Dann spielen sie hier dann eine sehr früh, stellen sie um auf Dreierkette. Also man konnte es nicht so genau sehen, aber ich glaube, dass sie anders begonnen haben und dann umgestellt haben. Aber das ist in Leipzig mit der Kameraperspektive immer ein bisschen schwer zu sehen. Am Schluss war es auf jeden Fall eine Dreierkette und nichts funktioniert aber so richtig und gleichzeitig steigt die Verunsicherung. Das habe ich auch so empfunden, gerade schon diese ganz frühe Chance von Hofmann, die da alleine vor Dick steht. Also es lag eigentlich an Laura Dick, dass es nicht schon früher südwärts ging für Hoffenheim und damit meine ich nicht, dass sie schon die Heimfahrt angetreten hätten. Also ja, es ist eine seltsame Situation bei Hoffenheim und ob die jetzt so viel besser wird jetzt in den kommenden zwei Heimspielen gegen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, immerhin wird nichts erwartet von der TSG, vermute ich. Wir haben ja vorhin schon im Wolfsburg-Segment sind wir da so ein bisschen drüber gegangen. Sie können uns positiv überraschen, diese Möglichkeit ist immer da, gerade gegen Wolfsburg hat man das ja auch schon mal geschafft. wir gucken es uns an. Und früher waren die Spiele gegen Eintracht Frankfurt auch wirklich spektakulär. Mal sehen, wie es in dieser Saison sein wird. Hoffenheim 12 Punkte, Rang 7, damit 5 Punkte Rückstand auf Rang 3. Das ist schon einiges. Für RB Leipzig sieht die Situation naturgemäß besser aus. 15 Punkte hat man jetzt nach diesem Spieltag. Spielt jetzt dann in Essen und dann zu Hause gegen Leverkusen. Leverkusen liegt aktuell 2 Punkte vor Leipzig. Das heißt, sollte man da dann auch das 9. Heimspiel in Folge gewinnen, dann hätte man sich so richtig rangesaugt an die oberen drei. Aber bis dahin wird ja auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Wir schauen es uns genau an. Und genau angeschaut haben wir uns auch das Spiel zwischen Köln und gegen Leverkusen. Das hat diesen Spieltag eröffnet am Freitagabend. Und wir wollen darüber jetzt als letztes noch sprechen. Hier ging es schon früh los mit den Toren, hörte dann allerdings leider auch irgendwann auf. In der zweiten Minute schon gibt es ein Ballgewinn im Mittelfeld für Leverkusen. Bender spielt einen schönen Pass auf Kramer, die lässt mit einer einfachen Bewegung Janina Hechler ins Leere laufen und tunnelt sowohl sie als auch Osigus, die wieder im Tor stand für Hoppe, zum 1:0, also Leverkusen führt. Dann holt Matisic in der 21. Minute eine Ecke heraus, die bringt Feiersinger nach innen. Im zweiten Versuch findet sie Laura Vogt, die per einem wunderbaren Fallrückzieher das 1:1 erzielt. Ist ein absolutes Traumtor gewesen, schaut euch das auf jeden Fall an. Ein richtig schöner Treffer. Wie lange konnte sich Laura Vogt über diesen Treffer freuen? 3 Minuten. Denn dann bringt Kögel einen Freistoß von rechts nach innen, wo ausgerechnet Laura Vogt Kramer zu Fall bringt. Naimi Breyer gibt Strafstoß und Kramer verwandelt ihn souverän. Es gibt wieder mal keine Zeitlupe, die das sauber auflöst. Es sah nach wenig aus, für das es diesen Strafstoß gab. Aber wie gesagt, man kann es jetzt eigentlich nicht so wirklich bewerten als neutraler Beobachter, der nicht direkt neben Naimi Breyer gestanden hätte in dieser Sekunde. Fakt ist auf jeden Fall, Laura Vogt verursacht diesen Strafstoß kurz nach ihrem wunderbaren Tor und es steht 2:1 für Leverkusen. Und dann gibt es eine Reihe von kleineren Chancen und hinten raus auch noch größere. Die Entscheidung vergibt dann tatsächlich Kramer. In der 93. Minute muss sie eigentlich das 3:1 machen. In der 95. Minute sieht Roberto Petzold noch gelb-rot von Naimi Breyer. Das sieht man jetzt auch nicht so häufig in der Bundesliga der Frauen, deswegen sei es hier noch erwähnt. Aber am Ende ist er glücklich, denn seine Leverkuserinnen gewinnen dieses Spiel eben mit 2:1. Und die Frage stellt sich, Charlotte, was hat denn da auf Seite der Kölnerinnen gefehlt, dass man dieses Spiel verloren hat?
Ein bisschen ähnlich wie bei meinen Spielen davor, die ich an dem Spieltag hatte. Ich finde, also Köln hat es, finde ich, wirklich nicht schlecht gemacht. Also sie haben, ich finde es gut, sehr mutig begonnen und haben auch mehr Ballbesitz gehabt insgesamt, was mich ein bisschen überrascht hat. Also ich habe Leverkusen deutlich dominanter erwartet. Aber Köln hat es mutig gemacht, hat hochgestanden, hatte da auch immer wieder Ballgewinne, aber ist dann wiederum mal wieder oder ja, hat es dann nicht geschafft, Chancen zu kreieren. Also ich meine, das Tor von Vogt ist natürlich ein Traum, aber das entsteht auch nach einer Ecke oder dann der zweiten Flanke, glaube ich. Und ich meine, das ist jetzt auch eine Chance nach dem Standard. Und mir fallen jetzt gar nicht so viele Chancen ein von Köln. Ich meine, die Statistik belegt das auch mit den Torschüssen von 2:3. Da war nicht so richtig viel drin. Also in der zweiten Halbzeit war es dahingehend ein bisschen besser. Das lag auch an der Einwechslung von Wiankowska, finde ich, die über links dann eigentlich noch viel nach vorne versucht hat und da auch einen Abschluss hatte noch kurz vor Schluss. Ich glaube, da zögert sie ein bisschen zu lange und dann genau, kriegt sie den nicht mehr so richtig aufs Tor. Und ja, aber es war ein bisschen zu harmlos in der Offensive. Andererseits hätte ich, finde ich, auch, also man kann jetzt nicht von diesem Spiel, man schaut sich das an und hätte jetzt nicht gedacht, dass Leverkusen da auch 2 Tore draus macht. Also klar, dieses Tor von, oder die Chance von Cornelia Kramer kurz vor Ende, klar, die muss sie machen oder kann rüberlegen eher. Genau, da war noch jemand mitgelaufen. Und ich finde, man kann aber auch über die 2 Tore sprechen von Leverkusen, weil ich finde, da waren sie schon etwas im Glück. Also bei dem 1:0 kam ich nur darauf, weil ich mir danach noch Stimmen zum Spiel durchgelesen habe. Und Daniel Weber sagte, ja, vor dem 1:0 steht eine Leverkusenerin vor unserer Torfrau. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Also Lorraine Bender zieht ja diesen, setzt erst Kramer links in Szene und zieht dann auch in die Mitte und zieht noch Richtung kurzen Pfosten. Und genau in dem Moment, als Cornelia Kramer schießt, steht Bender vor Osigus. Und sie sieht für diesen Moment dann wirklich gar nichts und steht natürlich im Abseits, da kann man auf jeden Fall drüber sprechen. Natürlich, das Tor zählt und die Kölnerinnen haben sich dann auch gar nicht beschwert. Und es gibt natürlich jetzt auch nicht irgendwie einen Videobeweis oder so. Aber, und das zweite Tor finde ich, also klar, auch da wieder wenig Zeitlupen und selbst der Kommentator war etwas überrascht, dass es da plötzlich Elfmeter gab. Ich muss sagen, also diese, es war ein Freistoß, glaube ich, ne, von Kögel. Und Kramer kommt zu Fall. Aber dieser Freistoß, den hätte sie nie erreicht, selbst wenn sie durchgelaufen wäre. Also der Freistoß kommt an einen Punkt, wo sie nicht hingelaufen wäre. Und ich weiß aber auch nicht, wie da die Regel dann ist. Aber dadurch, dass diese zwei Tore, finde ich, auf diese Art gefallen sind, kann man schon darüber sprechen, dass Köln auch ein bisschen, ja, ein bisschen das Glück gefehlt hat. Also sie hätten durchaus mit dem Auftritt, weil es eben auch sehr leidenschaftlich war, defensiv verbessert, finde ich, und durchaus, ja, viel nach vorne versucht wurde, wenn auch am Ende zu harmlos, ja, hätten sie durchaus einen Punkt verdient gehabt, würde ich sagen, am Ende sogar.
Und wie weit sind wir da von einer Situation entfernt, wo wir sagen, jetzt hat man zum x-ten Mal in Folge, hätte man mehr verdient gehabt, man hat es aber nicht geholt und de facto steckt man ja aber ganz tief hinten drin. Also wir haben auch im Forum die Frage bekommen, wie sähe es um Köln aus, wenn es zwei Absteiger gäbe, ist natürlich hypothetisch, aber weist natürlich darauf hin, 2 Punkte jetzt, 7 zu 19 Tore. Also man ist nur einen Punkt besser als Potsdam. Also zwar doppelt so gut wie Potsdam nach Punkten, aber also wie kritisch siehst du denn die Situation da? Weil irgendwann kannst du dir von den guten Leistungen, kannst du dir ja keine Punkte kaufen.
Ja, absolut. Also in der Vergangenheit war es ja oft so, dass Köln mal eine gute Halbzeit hatte und eine andere, aber schlechte Halbzeit, sage ich mal. Ja, und so rum kann man es natürlich auch darüber sprechen. Also ja, ich finde also auch vor allem letzte Woche war es gegen Jena das 2-2. Da darf man auf, also da muss man mit einem Sieg rausgehen. Da habt ihr auch schon im Podcast sehr viel drüber gesprochen und das ist absolut der Fall, weil du gegen solche Teams eben die Punkte holen musst. Ja, und es kommen halt auch nicht einfache Gegner, ne? Ich glaube, jetzt spielt man bei Frankfurt und dann bei gegen Werder und dann kommt Potsdam. Und das ist halt wirklich ähnlich wie jetzt das Duell Potsdam Jena, ist das schon sehr richtungsweisend für den Abstiegskampf. Insgesamt, wenn ich jetzt mir, ich habe Turbine und Jena jetzt auch gesehen an dem Spieltag, finde ich, dass Köln jetzt den besten Auftritt gezeigt hat und die besten Ansätze hatte von diesen drei Teams. Und ich glaube, die drei werden es am Ende unter sich ausmachen. Und da hat Köln gerade noch die besten Chancen. Andererseits ist das aber natürlich auch nicht der Anspruch von Köln. Und man hat ja auch jetzt nun wirklich keinen schlechten Kader, und hat da durchaus Spielerinnen. Also es fehlt so ein bisschen die Spielidee. Also es lief immer wieder über Bjens am Anfang, also über die Außenposition oder Dunhauser. Und dann hat es aber auch immer wieder so ein bisschen, ich glaube, es hat ja gefehlt, jemand, so eine richtige Zielspielerin dann in der Mitte. Also ob das nach irgendwie Hereingaben war oder ja, es war so ein bisschen eindimensional, das muss man schon sagen. Und insgesamt ist es auf jeden Fall zu wenig, aber ich glaube, dass sie halt ihre Punkte gegen Jena und Turbine holen werden. Also, oder es wird ein 0-0.
Ich meine, es ist natürlich das wahrscheinlichste Szenario. Ich bin aber schon gespannt, ob sich Köln nicht so langsam in eine Situation rein bewegt, wo man sich auch selbst ein bisschen verunsichert. Also ich weiß nicht, welche Gründe jetzt genau dazu geführt haben, dass Josefine Osikos wieder im Tor stand, aber meiner Außenwahrnehmung nach hilft das nicht dabei, irgendwie für eine Stabilität zu sorgen, da jetzt auch immer wieder noch sich umzuentscheiden zwischen Hoppe und Osikos. Ich finde generell, dass die Verteidigerinnen oft auf sich alleine gestellt sind, weil die ganze Spielanlage eigentlich relativ offensiv ausgelegt ist, was ich grundsätzlich erstmal positiv finde, weil es schaut sich ganz gut an, so ein Köln-Spiel. Aber deswegen gibt es auch ganz oft Situationen, in denen die Spielerinnen in den Rücken der Außenverteidigerin reinkommen. Also Silvia Matysik ist super bei ihren offensiven Vorstößen, aber wer sichert diese eigentlich ab? Also Achtschinska alleine nämlich nicht. Und Feieresinger ist dann nämlich auch weit vorne zu finden und Donhauser sowieso. Und also sie schieben halt alle vorne. Also mir würde da eine Doppelsechs, glaube ich, besser gefallen, weil dann eben eine der Sechserinnen rausziehen könnte auf den Flügel. Und dann hat man, glaube ich, noch dieses Thema, was wir schon mal hatten bei Köln, dass du Namen hast im Kader, die auch für eine Qualität stehen, aber du siehst diese Qualität nicht immer. Also eine Nicole Biller spielt jetzt in dem Spiel gar nicht so wirklich eine Rolle, muss man sagen. Eine Laura Feiersinger nicht mal bei ihren Standards, so die Verstärkung, die man sich vielleicht erhofft hätte, zumindest halt nicht in der Güteklasse, wie man sie sich erhofft hätte. Das könnte trotzdem locker reichen für erste Liga, aber wenn du es vor der Saison dir überlegt hast, Laura Feiersinger kehrt zurück in die Bundesliga und du hast quasi ihre Eintracht Frankfurt-Zeit vor Augen, dann erwartest du mehr und das sehen wir aktuell noch nicht. Und im Zentrum fehlt manchmal eine, die eine Idee hat. Also Sharon Beck letztlich, wenn sie mal als Zehnerin spielen durfte, sie wurde ja dann oft als Sechserin zurückgezogen. Das sind schon ein paar Themen, die muss man nicht überdramatisieren. Davon ist jetzt auch nichts irgendwie überraschend oder neu. Aber ich bin schon gespannt, wie Daniel Weber damit umgeht, weil ich fand es in dem Spiel ein bisschen unsouverän. Weil gegen dieses Leverkusen, was wirklich eigentlich fand ich relativ bieder gespielt hat und sehr darauf angewiesen, dass halt Kehrer und Kramer hinter die Kette kommen und das machen die halt auch und das reicht dann quasi. Gegen dieses Leverkusen solltest du eigentlich nicht verlieren, weil Leverkusen ist auf keinen Fall, zumindest gemessen an diesem Spiel, so gut, wie der Tabellenplatz es aussagt. Also das tut mir leid, wenn ich das nochmal so deutlich sage. Ich habe schon häufiger auf Leverkusen hier rumgehackt im Rasenfunk. Es ist nicht unverdient, dass die ihre Spiele gewinnen, weil sie haben eine Qualität, gerade eben die Offensive, aber es ist ein wirklich einfacher Fußball, den Leverkusen spielt. Dass sie da einen Dreier mitnehmen, ist eigentlich Wahnsinn.
Und da haben wir noch gar nicht erwähnt, auch die Passquote diesmal bei Leverkusen, die ja sonst gar nicht so schlecht ist, die war wirklich, also es war nicht, also das hat man auch im Spiel gesehen, es waren so viele Ungenauigkeiten. Also es hat keinen Spaß gemacht, hinzuzuschauen, teilweise beim Spiel mit dem Ball. Also ja, aber klar, wenn du dann irgendwie gerade so eine in so einer guten Phase bist, dann holst du halt auch ein 2-1 in Köln irgendwie am Ende, ne? Durch so solche zwei Tore. Ja, also Leverkusen überperformt auf jeden Fall.
Ja, Leverkusen ist nur halb so oft ins Angriffsdrittel gekommen wie der erste FC Köln. Also Köln 71 Mal, Leverkusen 35 Mal. Das für sich genommen sagt jetzt noch nicht so viel, aber es zeigt so ein bisschen, wie die Spielanteile verteilt waren. Und die Passquote hast du ja auch schon angesprochen, die war jetzt nicht wirklich so riesengroß. Dafür hatte man allerdings auch die größeren Chancen. Also es kann auch 3-1 ausgehen. Auf Boboy hätte da Kramer noch querlegen müssen in der 95. Minute. Aber also vielleicht war das der Grund, warum sich Roberto Petzold so echauffiert hat, dass er die zweite gelbe Karte gesehen hat.
Er war sehr erstaunt darüber, aber das sind Sam.
Ja, ich glaube, es ging darum, also ich hab sogar nochmal zurückgespult, um zu versuchen zu verstehen, was er gerufen hat, weil das ist ja das Gute an der Kulisse in Leverkusen, dass man immer sehr viel vom Spielfeld hört. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er sich nur darüber aufgeregt, dass es einen Einwurf für Köln gab und nicht für Leverkusen. Und das war ja irgendwie 94. Minute. Also es ging quasi darum, ob sie irgendwie vorne an der Eckfahne den Ball noch festmachen können für die letzte Spielminute. Und weil er aber das ganze Spiel über relativ viel gerufen hat, glaube ich, dass es Naemi Breyer oder der vierten Offiziellen oder der Assistentin, die da an der Seite stand, ich glaube, denen hat es einfach gereicht. Die haben einfach gedacht, es reicht jetzt, wir haben es gehört, dass du es immer weißt, wir sind aber diejenigen, die entscheiden. Ob man dann Gelb-Rot geben muss, weiß ich nicht, aber auch da finde ich, das muss die Schiedsrichterin entscheiden und sie hielt es für notwendig, sie weiß ja auch, dass es jetzt gleich vorbei ist, sie hätte da auch sagen können, Junge, jetzt beruhig dich mal, und hätte, aber das wollte sie nicht und dann hatte sie dafür sehr wahrscheinlich einen Grund, weil ich glaube, leichtfertig gibst du nicht eine gelb-rote Karte oder nur, um jetzt ein Zeichen zu setzen, weil was soll das für ein Zeichen sein, wenn er einen Meter hinter die Bande geht, weil er dann aus dem Innenraum in Anführungszeichen.
Ja, da hat er dann auch noch irgendwie von der Seite geschrien, glaube ich.
Ja, genau, er hat ja 1:1 weitergemacht.
Ja, aber in Potsdam hatten sie scheinbar ein dickeres Fell. Weil da haben die beiden Trainer sich auch immer ein Wortgefecht geliefert. Also das war irgendwann auch ein bisschen drüber. Sagen wir, Florian Kästner hat da auch ein paar Sprüche gelassen.
Leider schon mehrfach schlecht aufgefallen. Vor allem schon ganz früh im Spiel bei kleinen Entscheidungen mit einer Lautstärke. Es gibt's doch nicht, Schiri! Und ich denke mir so, Junge, ey, ich verstehe, dass du unter Druck stehst, aber jetzt chill mal. Wir machen das hier nicht so.
Ja. Also der hat rumgeschrien,
Also Max, für deinen kleinen Jab gegen Leverkusen.
Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Ja, sind sie auch. In dem Fall.
Weißt du, bei einem Podcast mit dir muss ich natürlich was mit Hoeneß bringen, ist
ja
klar.
Ja, das ist
also, ich meine.
Du, in diesem Feed hier wissen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer gar nicht warum, aber das ist auch egal. Das sind jetzt wirklich olle Kamellen langsam. Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Leverkusen aktuell in der Tabelle wunderbar dasteht, nämlich nur 2 Punkte hinter der Tabellenspitze. Immer noch das kleine Steinchen rund um dieses Freiburg-Spiel. Wann gibt es da mal eine Entscheidung? Na, hoffentlich noch irgendwann in diesem Jahr. Wir hoffen es mal. Für Leverkusen geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen Potsdam und dann wird man in Leipzig spielen und zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das heißt, man bekommt die direkte Tabellennachbarschaft, bekommt man jetzt dann vor die Flinte, hätte ich fast schon gesagt, aber als nächste Gegnerinnen in den nächsten Spielen. Für den 1. FC Köln, der eben bei 2 Punkten stehen bleibt und immer noch nicht gewonnen hat, 1 von 3 Teams ist, das noch nicht gewinnen konnte in dieser Saison, geht es dann zu Frankfurt, zur Eintracht, bevor man zu Hause gegen Werder spielt und dann, Charlotte hat schon angesprochen, in Potsdam antreten wird. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, um diesen Spieltag allumfassend abzuschließen und das sind unsere Spieltags-Awards. Wir wollen küren, unsere MVP des Spieltags, unsere Unsung Heroine und unseren Moment des Spieltags, jeder für sich. Und Konstantin, du darfst gerne mal beginnen. Wer ist denn deine MVP geworden?
Genau, da nominiere ich Rebecca Adamczyk.
Mhm, ja. Ein sehr
als ich wollte erst die Anzang-Kategorie nehmen, nur dann mache ich einen Kicker auf und dann steht sie in der Titelzeile und denke ich mir, okay, unbesungen ist sie nicht mehr. Also ist sie direkt aufgestiegen in die MVP-Kategorie.
Ja, ich denke, wir haben es vorhin ausführlich besprochen. Die hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, werde ich auch noch kurz was zu sagen später. Charlotte, wer ist denn deine MVP?
Bei mir ist es tatsächlich Stina Johannes.
Ja.
Weil die dann doch irgendwo diesen Punkt auch festgehalten hat mit guten Paraden und eben auch nicht mehr so Unsung gewesen ist. Mhm. Das war dann hinten raus doch noch ein Thema, ja.
Okay, also wir haben 2 Torhüterinnen, dann bin ich ja froh, dann wähle ich jetzt die Stürmerin, die hier bei mir auf dem Zettel steht. Ich finde, dass Linus Behrenstein ein wirklich gutes Spiel gemacht hat für den VfL Wolfsburg und ich glaube, sie war mit hauptverantwortlich dafür, dass man dieses Spiel dann doch relativ locker gewonnen hat. Vorhin hat ja Konstantin schon ihren Cut ausführlich diskutiert vor dem 1:0, aber sie hat mir sehr gut gefallen und sie war im Grunde für Freiburg nie in den Griff zu bekommen, meine MVP dieses Spieltags. Und damit kommen wir zu den Unsung Heroines, also zu den Spielerinnen, die tolle Leistung gezeigt haben, aber vielleicht dafür nicht den Credit oder das Lob bekommen haben, das sie verdient gehabt hätten. Konstantin, wen möchtest du da besingen?
Ich habe vorhin das schon angedeutet, ich glaube, ich habe schon gespoilert, dass ich Jenny Hipp von Rasenballsport Leipzig da nominieren würde, aufgrund einer sehr guten Performance insgesamt, aber weil man eben als zentrale Mittelfeldspielerin auch häufig Räume zumacht und natürlich das jetzt auch rein vom Niveau her nicht das beste Spiel war insgesamt, wird man vielleicht ein bisschen überschaut oder nicht ganz so wahrgenommen, aber das war eine gute Performance und auch, ich finde, immer gute Führungsqualitäten insgesamt. In einem Team, was auch immer ein bisschen noch hier und da mal gepusht werden muss, so ein bisschen auf dem Feld, habe ich das Gefühl. Bei Leipzig gibt es immer noch so Potenzial oder auch Luft nach oben, was das Pushen des eigenen Teams betrifft, weil die manchmal so ein bisschen so, nicht phlegmatisch werden, aber die neigen gelegentlich dazu, wenn sie ganz gut spielen, aber nicht treffen, dann einfach so ein bisschen vor sich hinzuspielen.
Ja, sehr guter Punkt. Jenny Hipp setzt da einen Kontrapunkt durch unterschiedlichste Dinge, die sie da im Mittelfeld macht. Sehr, sehr schöne Wahl. Charlotte, wer ist deine Unsung-Heroine?
Ich war da die ganze Zeit noch ein bisschen unentschieden, aber ich entscheide mich jetzt wieder für eine Frankfurterin und zwar für Nina Lürsen. Die hat ein richtig gutes Spiel gemacht, da gegen Daimann und Gwin auf der Seite. Sie hatte Glück, dass sie in der zweiten Halbzeit noch viel gesehen hat. Dadurch hat man viel von ihr gesehen. aber nee, die hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Und auch die Vorlage für Anjomi gegeben. Anjomi fand ich auch sehr gut. Aber ja, ich nehme Manina Lösen.
Okay, dann switche ich jetzt nochmal um, weil ich hätte Sarah Dorsung genommen, aber das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel in Frankfurt. Vielleicht bleibe ich bei dem Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Anzang genug ist, aber wir haben es vorhin eigentlich nur kurz erwähnt. Ich fand, dass Alara Schee-Hitler wirklich ein sehr souveränes Spiel gemacht hat. Und was mir vor allem bei ihr imponiert hat, war die Ruhe, die sie hatte. Wenn sie gepresst wurde und sich da dann mit einem kurzen Pass, mit einer kurzen Ablage rausspielt, wenn sie eine lange Verlagerung spielt, wenn sie sich auch mal einen Schuss nimmt, das hat sie gar nicht so häufig gemacht. Aber das musst du erstmal schaffen, dass du von Beginn an spielst beim FC Bayern und es fällt quasi nicht in Anführungszeichen negativ auf, dass jemand mit dabei ist, die bisher noch nicht so viele Minuten gesammelt hat. Die wirkte wie ein voll integrierter Teil dieses Teams und das ist dann vielleicht dann doch eine Nominierung in dieser Kategorie wert. Hat mir sehr
zur Not auch mal mit der Hacke abgelegt.
Aber wirklich, aber mit ihr, sie hat es aber nicht übertrieben.
Wie alt ist sie, 17 Jahren?
Ja, es ist Wahnsinn. Also, meine Unsung Heroine dieses Spieltags und jetzt fehlen noch unsere Momente des Spieltags. Konstantin, was ist dir da in Erinnerung geblieben?
Wir haben es schon besprochen bei Berenstein, die Aktion gegen Karl und Steuerwald eventuell. Also es war jedenfalls gegen Karl und eine zweite Verteidigerin, als sie beide direkt ins Leere laufen lassen hat, mit dem einen Cut dann der Abfälscher ging immer Hut ins Tor. Ich finde immer solche Aktionen super, wenn quasi so zwei, drei Defensivspieler oder Defensivspielerinnen so ein bisschen vernascht werden. Das macht einfach, das ist auch optisch immer was Ansehnliches. Und zumal eben auch gerade in dem Spiel, beziehungsweise ich hatte ja vorher an dem Sonntag noch das Leipzig-Spiel, gibt es eben auch manchmal Spielerinnen, die versuchen es und es klappt eben nicht so, weil man muss das, also nicht jeder, sag mal, kann so einen Haken schlagen.
Das ist allerdings wahr. Ja, das war wirklich eine schöne Aktion. Dann, Charlotte, was ist noch auf deinem Zettel übrig geblieben?
Es ist das Verrückzieher-Tor von Laura Vogt.
Ja, das musste hier reinkommen.
Ich hast es geahnt,
ja,
aber das musste hier rein. Ja, man macht schon mal eine Innenverteidigerin so ein Tor, ne?
Aber wirklich.
Also wer es nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken.
Schaut es euch an, vielleicht sehen wir es auch nochmal beim Tor des Monats. Das könnte gut möglich sein. Wirklich sehr, sehr schöner Treffer. Dann habe ich noch eine Szene, wir sind jetzt leider nur in einigen wenigen Spielen verblieben, aber ich muss es nominieren, weil es ist tatsächlich für mich eins der Bilder des Spieltags geworden. Und zwar wieder Rebecca Adamczyk spielt eine Rolle. Und zwar, sie pariert, sie hat eine Doppelparade gegen Alexandra Popp und gegen Jule Brandt, war das, glaube ich. Und vor allem den Schuss von Brandt, den lenkt sie dann noch so zur Ecke um den Pfosten und danach sieht man sie in Großaufnahme und sie lacht. Sie freut sich so, sie ist selber, sie findet es unglaublich, dass sie diese Parade gemacht hat. Sie hat fantastische Laune, obwohl es 0-3 steht und sie die ganze Zeit Bälle um die Ohren geballert bekommt. Und das fand ich so erfrischend zu sehen. Das hat mir so gut gefallen, dass jemand bei allem sportlichen Ehrgeiz und so weiter da noch so eine Freude dran empfinden kann. Und auch so ein gewisser Unglaube habe ich zumindest, interpretiere ich jetzt mal rein in diese Parade. Das hat mir einfach gut gefallen, weil das beim Stand von 0-3 jetzt auch nicht selbstverständlich ist und das mochte ich sehr gerne. Und ich glaube, das werde ich immer mit Rebecca Adamczyk verbinden, diese Parade.
Wobei bei der Szene, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass vielleicht mal wenigstens ein, zwei Mitspielerinnen hinkommen und mal kurz abklatschen.
Sie
wartet darauf, dass vielleicht mal jemand kommt, ey, geile Parade, ey.
Die
super.
Waren alle mit sich beschäftigt, glaube ich.
Ja, also gesagt. Weißt du, manchmal denkst du, kann ich mal wenigstens, ich weiß, es steht 0-3, aber kann ich mal wenigstens lieber noch vorbeikommen und ihr mal so einen Klaps geben wenigstens oder irgendwas, also weißt du so, weil die, wie gesagt, die ist aus 19, also ist ja auch dann immer so ein bisschen Dynamik, ne? Wenn dann eine 6 Jahre älter ist vor ihr oder so, kann ich mal so, ey, cool, es kam irgendwie keiner so richtig,
das ist... Das ist allerdings wahr. Ja, ja, das stimmt. Aber es war ein schöner Moment und beschließt damit ganz gut diesen Spieltag. Und dann bleibt mir nur noch übrig, euch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, was ihr sonst noch so im Rasenfunk hören könnt in dieser Woche. In dieser Woche allein werden 4 Sendungen veröffentlicht werden. Die zum Spieltag der Männer habe ich schon angesprochen. Es wird auch noch ein Fokus auf Borussia Mönchengladbach bei den Männern gelegt werden. Es wird am Dienstagabend noch eine Sendung zur zweiten Liga erscheinen mit dem Fokus auf Fürth und Köln, zweite Liga der Männer. Leider muss man dazu sagen. Und die nächste Sendung hier in diesem Feed, die werde nicht ich moderieren, sondern Nina Potzel wird mal wieder hier am Mikrofon sein. Das heißt, da könnt ihr euch auch schon sehr darauf freuen. Und all das machen wir Paywall, Werbe- und Sponsoren frei, weil ihr es finanziert. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei T. Pauli, S04, bei Werderwurst, bei Lars, bei Samson, bei Cantona und bei Malte K. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns finanziell unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Und dann danke ich auch euch beiden. Konstantin Eckner, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst und jetzt auch endlich mal bei den Frauen. Danke dir für deine Zeit und deine Beiträge.
Ja, ich hoffe, es hat allen genauso viel Spaß gemacht, wie wenn ich bei den Männern unterwegs bin.
Ja, davon gehe ich doch mal aus. Und danke dafür, dass du das Soundboard nur einmal verwendet hast. Beide Daumen hoch dafür.
Ja, ich halte mich zurück, wobei es gibt ja da unterschiedliche Parteien mittlerweile in der Rasenfunk-Family. Manche, die wollen, dass ich es immer abfeuere. Und ich muss dazu sagen, was mir natürlich auch an der Bundesliga der Frauen gut gefällt, es sind weniger Spiele, weil für jemand, der sehr penibel Notizen macht wie mich, fülle ich eben dann nur 10 Seiten statt 15. Das ist eigentlich optimal.
Ja, ich muss auch sagen, mir graut jetzt schon so ein bisschen vor dem zusätzlichen Spiel ab der nächsten Saison, weil ich dann eben nicht mehr 15 Spiele gucken werde, sondern 16 Spiele und es ist ein bisschen viel und ich mache mir ja auch immer viele Notizen, weil sonst komme ich durcheinander bei den ganzen Spielen. Naja, aber dieses Problem hat der Zukunfts-Max, der Gegenwarts-Max.
First World Problems sind das auch übrigens.
Genau, das sowieso. Oh Gott, ich muss zu viel Fußball gucken.
Ich muss zu viel Fußball gucken.
Ja, hast du sehr recht. Also danke dir, lieber Konstantin, und danke an Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Wie immer war es eine große Freude, dich dabei zu haben, Charlotte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte auch wie immer meinen Spaß.
Das ist schön zu hören. Und dann auch euch lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit und für euer Feedback. Unter mitmachen.rasen.de könnt ihr sehr gerne mitdiskutieren. Und auch euch sei der inoffizielle Rasenfunk-Discord-Server ans Herz gelegt. Den Link dazu findet ihr auch im Forum. Gerade auch zum Fußball der Frauen gibt es da wirklich interessante Diskussionen. In diesem Sinne, danke, dass ihr hier zugehört habt. Danke, dass ihr uns gewogen bleibt. Bleibt gesund, bleibt im Rasenfunk-Kosmos und uns erhalten. Bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.